Tachchen und willkommen zu Pfandflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute sprechen wir über toxische Beziehungen. Wir, damit meine ich meinen Gast und mich, Amelie, stell dich doch gerne mal vor.
Hi, ich bin die Amelie, ich bin 29 und ja, wir kennen uns jetzt noch nicht so lang, aber dafür denke ich schon ziemlich gut.
Ja, Amelie ist Teil der Gang, würde ich sagen. Teil der Freundesgruppe, die ich schon öfter hier besprochen habe oder hervorgehoben habe. Wie war denn dein Tag heute?
Er war gut, wie jeder Tag eigentlich, mit derselben Einstellung, aber auch anstrengend.
Okay, warst du schon nach der Anstrengung heute beim Sport?
Leider nicht. Ich wollte eigentlich zum Sport, aber...
Ist auch eine Gym-Rat.
Yes.
Gymnastikratte, nein. Eine Fitnessstudio-Ratte.
Oh ja.
Toxische Beziehung ist ein sehr schwieriges Thema, glaube ich. Du sitzt ja hier nicht ohne Grund. Beziehungsweise sitzt nicht du hier ohne Grund, weil du das mal wie so beiläufig, als du zusammengesessen haben mit den Freunden, hast du das wie so mal so beiläufig erwähnt. Und ich habe lange überlegt, ob ich dich fragen soll oder nicht, weil wir uns noch nicht so gut oder so lange kennen und wollte das eigentlich persönlich machen. Das ist aber nicht mehr dazu gekommen, darum habe ich dir dann einfach geschrieben, was ich erstmal sehr unpersönlich und unhandlich fand, aber ehrlicherweise wollte ich dann irgendwie auch dazu kommen. Und ich will vorab auf jeden Fall sagen, dass wenn ich hier irgendwelche Fragen habe, die für dich nicht komfortabel genug sind, um sie zu beantworten, wenn du sagst, so, damit fühlst du dich unwohl, sag einfach, du willst die Frage nicht beantworten. Du bist nicht gezwungen, irgendwas zu sagen. Und wenn du jetzt sagst, so, oh, das Thema ist mir jetzt, wenn ich darüber nachdenke, doch ein bisschen zu blöd, lass mal einfach nur quatschen, können wir auch das machen. Aber ich habe schon ein paar Fragen aufgeschrieben und wie gesagt, fühl dich da bitte zu nichts gedrängt oder gezwungen oder wie auch immer.
Das tue ich nicht.
Weil das Thema halt wirklich schwierig ist. Ich weiß auch nicht, ob ich da einen Disclaimer sagen muss, wie ich das bei Jenny gemacht habe, wo es um die Drogen ging, wo es mir dann nachher ein bisschen wild wurde. Wo es dann war so, okay, es ist ein bisschen wie eine Anleitung geworden fast. Ja, also ist für dich soweit fein, wenn wir erstmal drüber sprechen und du sagen kannst.
Ich bin fein damit, ja.
Prima. Du hast dir ja auch Gedanken gemacht. Du hast dir ja wirklich ein paar Tage Zeit genommen, um zu überlegen, ob du es machen willst oder nicht.
Mhm.
Finde ich ehrlicherweise gut, weil es halt nicht so einfach ist, das Thema. Du hattest also eine toxische Beziehung, einen Freund, der toxisch war.
Genau.
Wie alt warst du?
Ich habe heute noch darüber nachgedacht, wie alt ich genau war. Ich kann es tatsächlich gar nicht mehr genau rekonstruieren, aber ich glaube, ich war so um die 16, 17 ungefähr.
16, 17, also knapp 13, 14 Jahre her.
Genau.
War das dein erster Freund?
Es war meine erste richtige Beziehung, ja.
Okay. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie war der Anfang der Beziehung?
Das ist ganz einfach zu erklären. Wir waren in einer Schulklasse und haben uns darüber kennengelernt, ganz normal, wie man halt die Klassenkameraden so kennenlernt. Und er war immer so der Klassenclown und total sympathisch und smart auch. Und jeder mochte ihn, er war total beliebt.
Ah, witzig.
Genau, und ja, ich denke, das ist schon ganz typisch so, wie solche Beziehungen anfangen können.
Ja. Wie lange wart ihr insgesamt zusammen?
Nicht ganz ein Jahr.
Ah, doch, so relativ kurz. Ich weiß, mit 16 ist es vielleicht ewig lange, fühlt sich das vielleicht an, dass es eine lange Beziehung war.
Mhm.
Meine erste Beziehung, ich glaube, ich war auch 16, war, das weiß ich noch, warum auch immer ich das weiß, 9,5 Monate.
Ui.
Ganz, ganz komisch, dass ich mir das merken kann. Am Anfang war die Beziehung doch bestimmt auch harmonisch und du hattest auch deinen Klassenclown für dich, der dich zum Lachen gebracht hat.
Ja, total.
Wie lange ging das, dass dieses Harmonische war? Oder sagen wir, wann war dieser Punkt, dass sich das gedreht hat?
Also es gab keinen bestimmten Punkt, wo sich das komplett gedreht hat. Man hat ja immer so vor Augen, dass es so eine Schwarz-Weiß-Beziehung ist, dass es am Anfang schön war und irgendwann sich dreht, aber so ist es einfach gar nicht, sondern am Anfang ist es halt harmonisch und die Person gibt dir sehr viel und ich glaube, das ist auch der Knackpunkt an dem Ganzen, dass du einfach sehr viel bekommst und dann fängt die Person irgendwann an zu fordern. So,
okay.
Ne, bestimmte Sachen, die sie dann vielleicht stören und mach dich auf irgendwelche Sachen aufmerksam, die du vielleicht an dir ändern könntest, damit du
Okay.
noch perfekter werden könntest.
Okay.
Ja, das hat nach ein paar Wochen begonnen.
Wow.
Ja.
Nach ein paar Wochen schon.
Ja, aber schleichend.
Okay. Also ist das schon so, dass du hast erstmal dieses Gefühl bekommen, okay, ich bin, reden wir mal in Klischees, ich bin seine Prinzessin, er trägt mich hier auf Händen und ist ein ganz toller Typ und dann kommt irgendwie auf einmal nach ein paar Wochen kommt dann so ein Satz wie, ja, aber könntest du nicht vielleicht irgendwas verändern? Ich sag da gleich ein bisschen mehr zu, ich hatte das auch, darum kann ich das ganz gut nachvollziehen, aber was wurde das erste Anzeichen jetzt im Nachhinein?
Also das hat angefangen mit, also die ersten Sätze und Worte waren dann meistens sowas wie, du bist alles, du bist perfekt, du bist die eine und du bist meine Prinzessin, du bist zu gut für mich. Das waren so die Anfangssätze und irgendwann wurde das zu, ich fände das schöner, wenn du auf dem Schulhof nur noch weite Klamotten trägst, damit du das nur noch für mich hast, weil du bist ja meine Frau und ich möchte das halt nur noch für mich haben und nicht für die anderen Männer, weil du bist für mich perfekt, nicht für die anderen.
Okay.
Und auch mit der Schminke. Ich fände es schön, dass wenn du dich aufhörst zu schminken oder nur noch ganz wenig. So fing es dann an, genau.
Okay. Und wie war das dann, wenn, am Schulhof und wahrscheinlich auch, wenn ihr draußen oder wenn du alleine draußen warst, solltest du wahrscheinlich weite Klamotten, keine Schminke, wenig Schminke, vielleicht Haare auf irgendeine Art und Weise, unattraktive Bibliothekarslook oder so haben.
Richtig.
So ein Dutt oder so idealerweise.
Genau, ja.
Was schön sein kann, aber was viele Männer halt sagen, so offenes Haar ist einfach attraktiver.
Mhm.
Und wenn ihr jetzt aber zusammen unterwegs wart, solltest du dich dann anders kleiden, anders fertig machen? Oder solltest du das machen, wenn ihr nur zu zweit wart?
Ja, tatsächlich nur, wenn wir zu zweit waren. Wird mir jetzt gerade auch noch mal speziell bewusst. Weil wenn wir mit anderen Leuten unterwegs waren, wollte er trotzdem, dass kein Auge auf mich fällt. Und wenn wir zu zweit waren, war das aber okay, weil dann war ja nur er dabei.
Okay, also habt ihr dann zu zweit irgendwie, keine Ahnung, einen Film geguckt und saß da aufgestylt in schönen Klamotten auf dem Sofa, während ihr einen Film geguckt habt?
Ja, ein bisschen.
Oh, wow. Würdest du sagen, dass du im Nachhinein sagen würdest, dass das absolut Unsicherheit von ihm war? Weil so klingt das für mich. Der war einfach so unsicher mit sich selber, dass er dachte, so habe ich früher auch gedacht, habe ich ein paar Mal gesagt, dass jemand anders kommt, den du besser findest, wenn er dich anspricht und du dann sofort weg bist. Das war meine Unsicherheit. Könnte man das so sagen?
Ich denke schon. Also ich habe da auch sehr viel und oft drüber nachgedacht, die ganzen Jahre. Vor allen Dingen natürlich in den Jahren danach, wo ich das erstmal verarbeiten musste.
Ja.
Und ich glaube schon, dass es fast komplett Unsicherheit ist, aber vielleicht auch mögliche Einflüsse von außen, dass er einfach irgendwelche Werte versucht hat zu vermitteln und unsere Beziehung in so ein bestimmtes Schema irgendwie reinzukriegen. Wahrscheinlich auch aus Unsicherheit.
Hat er denn, ich meine, muss man nicht um heißen Brei reden, du bist ja eine schöne Frau. Du warst sicherlich auch mit 16 ein sehr attraktives Mädchen. Hat er denn optisch dazu gepasst, dass du sagst, er war aber auch so attraktiv, dass er zu dir klischeehaft gepasst hat, den Quarterback und Highschool Queen so in etwa?
Ach, ich finde das total schwierig, das zu beurteilen, weil natürlich die Geschmäcker total auseinandergehen.
Ja, für dich?
Für mich war er jetzt nicht unbedingt mein Typ. Tatsächlich, es war eher seine Persönlichkeit am Anfang, die mich so ein bisschen gecatcht hat, weil er einfach lustig war, er war smart, er war auch gut in der Schule und wo ich dann auch seine Familie kennengelernt habe, die war total nett und er war tierlieb und es waren so viele Eigenschaften, die ich halt unglaublich attraktiv fand. Also vom Aussehen her war er eigentlich gar nicht mal so mein Typ, aber er war jetzt auch nicht irgendwie, also er hatte jetzt keine herausragenden Abscheulichkeiten, sage ich mal. Also okay. Ja, Durchschnittstyp, würde ich grob sagen.
Aber es war halt,
meine Meinung jetzt.
Es war so die Art, ja, und sein quasi sein Charakter. Und wahrscheinlich alle fanden ihn gut und witzig. Und da waren bestimmt auch ein paar Mädels, die gesagt haben, boah, du hast so ein Glück mit dem Typen.
Ja. Eure Beziehung ist so toll.
Ja.
Ihr beide habt euch gefunden. Okay. Ihr passt so perfekt zusammen.
Okay. Und hinter den Kulissen war es halt was ganz anderes.
Ja. Absolut.
Ich will das gar nicht so sagen, weil ich das schon so oft gesagt habe, aber das kommt mir so schwer bekannt vor von meinem Vater.
Echt?
Der nach außen so ein, alle sagen immer, oh, der ist so ein Lustiger, wenn wir auf irgendwelchen Feiern von Bekannten waren, immer so ein Lustiger. Aber was hinter den Kulissen los war, die wenigsten von den Verwandten wissen, glaube ich, dass mein Vater Alkoholiker ist.
Hm.
Jetzt seit 20 Jahren oder mehr trocken. Aber dass er damals halt ein Alkoholiker, ein Aktiver war. Und was das eigentlich, was da hinter den Kulissen oder hinter verschlossenen Türen manchmal los war, das wussten nicht. Und die haben immer noch und sagen heute noch zu meiner Mutter, du hast so ein Glück mit deinem Mann, der ist so lustig und du musst ja den ganzen Tag nur lachen und eigentlich könntest du den ganzen Tag nur weinen.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, das Thema hatten wir ja auch gerade noch, dass es manchmal wirklich die Menschen sind, die am lustigsten rüberkommen und am die am meisten Lebensfreude versprühen, die dann vielleicht die größten Leichen im Keller haben, sage ich jetzt mal.
Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Ich halte mich ja manchmal auch für einen lustigen Typen. Ich hoffe nur, dass meine Frau nicht das Gleiche erlebt. Naja, muss ich nicht hoffen, das weiß ich. Dieses Toxische von deinem Ex-Freund, zieh weite Klamotten an. Ist das noch irgendwie weitergegangen, dass es auf einmal ganz komische Züge angenommen hat?
Total.
Ich meine, habt ihr überhaupt irgendwas zusammen unternommen außerhalb der vier Wände?
Am Anfang ja. Und es wurde halt immer schlimmer. Also am Anfang hat sich das auch nur aufs Aussehen beschränkt. Also erstmal nur die weiten Klamotten. Ich sollte mich weniger oder gar nicht mehr schminken. Irgendwann wurde das dann auch schon so ein bisschen körperlich, nenne ich es mal. Oder ja,
okay,
psychischer Druck wohl eher. Ich sollte dann auf dem Schulhof nur noch auf den Boden gucken. Gar nicht mehr mit dem Blick nach oben, dass nicht irgendein anderer Mann auf die Idee kommen könnte, dass ich ihn angeguckt habe. Oder auch so alleine rausgehen ist irgendwann sehr schwierig geworden, weil er halt immer alles wissen wollte, wo ich bin, was ich mache. Mhm. Und wenn wir dann zu zweit draußen waren, am Anfang haben wir noch Sachen unternommen, aber es war immer irgendein Streitthema da, sodass wir irgendwann wirklich nur noch fast ausschließlich bei ihm Zeit verbracht haben.
Und ich rate mal ganz wild, das Streitthema war immer, du hast irgendwas gemacht.
Natürlich.
Was irgendjemandem die Aufmerksamkeit vielleicht
auf dich. Auf jeden Fall.
Ja, okay. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass ich dich nicht als so einen Menschen kennengelernt habe, sondern als sehr offenen und herzlichen Menschen.
Vielen
Aber
Dank.
Wie lange hast du nach der Beziehung damit noch zu kämpfen gehabt?
Also ich glaube tatsächlich bestimmt noch 5 Jahre. Ja, würde ich ungefähr sagen.
Krass. Da waren ja bestimmt Beziehungen danach.
Ja.
Haben die da drunter gelitten? Also ich nehme mal an. Ich meine, du warst ja quasi in einer, ja, das ist schon so ein Terrorregime von dem so ein bisschen gewesen. Nicht ein bisschen, ich will das gar nicht runterspielen oder relativieren. Nein, das war halt ein Terrorregime. Du musst auf den Boden gucken, was sind denn das für Zustände? Ich meine, du bist 16 gewesen. Den ganzen Zeit auf den Boden gucken. Wenn man heute ein Mädchen sehen würde auf dem Schulhof, was die ganze Zeit auf den Boden guckt, mit dem heutigen Bewusstsein, würde man denken, ach, da muss man mal nachhören, da ist vielleicht irgendwas Depressives oder ist irgendwas stimmt nicht. Das ist vor 13 Jahren, glaube ich, noch gar nicht so bewusst gewesen. Wie haben, Haben das deine Eltern mitbekommen? Und Freunde? Freundin? Hattest du überhaupt noch welche? Durftest du welche haben?
Tatsächlich nicht.
Wow.
So traurig, wie sich das anhört, aber es war leider einfach die Realität. Am Anfang der Beziehung war ich halt auch noch der offene Mensch, den du kennst.
Ja.
Offen, herzlich, unsicher leider aber auch, total. Also in dem Alter noch total ungefestigt und ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir und in welche Richtung es gehen soll und habe mich auch total außenorientiert und gar nicht nach innen irgendwie. Und ja, viele Freunde hatte ich nicht, also jedenfalls keine, die ich heute Freunde nennen würde auch. Mhm. Aber selbst zu denen habe ich dann nach und nach den Kontakt verloren, weil er immer überall irgendwelche, Fata Morganas gesehen hat. Also auch wenn ich mit einer Freundin geschrieben habe, hat er direkt geguckt und was schreibt ihr? Und er musste es immer lesen auch.
Okay.
Also ich durfte nichts schreiben, ohne dass er es nicht gelesen hat irgendwann.
Wow.
Und meinte dann auch, ja, was will die jetzt schon wieder? Und was schreibt ihr denn? Was möchte sie? Und als wäre es halt ein Mann, der mir schreibt, aber es war halt eine Freundin. Und natürlich haben sich dann die Freundinnen irgendwann auch distanziert, weil ich mich dann auch ein bisschen zurückgezogen habe. Und ja, meine Mutter hat es irgendwann natürlich mitbekommen.
Ja.
Am Anfang weniger, aber irgendwann natürlich merkt eine Mutter das irgendwann.
Ja.
Aber, und das kann ich total nachvollziehen, sie wusste überhaupt nicht, was sie machen soll, weil du willst natürlich auch deinem Kind nichts verbieten. Ne? Ich meine, wir wissen klar, alle, wie das läuft. Wenn du einem Kind was verbietest, dann besteht das Risiko, dass das Kind das erst recht macht. Und ja, man muss ja auch aus seinen eigenen Fehlern lernen oder halt irgendwie aus den Sachen ein bisschen selber rauskommen, um da auch wirklich draus was mitzunehmen. Ne? Schwierig, sehr schwierig.
Hast du ihn denn vor Freunden und Familie vielleicht auch in Schutz genommen noch?
100%. Ja.
Ja?
Mhm.
So, ja, der ist gar nicht so. Und
ja.
Nein, ist alles in Ordnung.
Mhm.
Ich habe doch gerne weite Klamotten an. Das ist mein neuer Stil. Ich bin jetzt Skatergirl.
Ja.
Da ist nichts gegen zu sagen. Ich finde Skatergirl, finde ich sexy.
Mhm.
Wann hast du das erste Mal so für dich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht?
Das Problem war, dadurch, dass es meine erste Beziehung war, hatte ich natürlich keinen Vergleich, wie eine normale Beziehung laufen sollte. Und das hat das Ganze etwas schwierig gestaltet, um für mich selber zu reflektieren, ob jetzt etwas stimmt oder nicht. Und natürlich habe ich mir gedacht, das kann nicht normal sein. Aber ich denke, und das ist auch der Inhalt der meisten toxischen Beziehungen, dass ich den Fehler ausschließlich bei mir gesucht habe.
Ja.
Ja.
Meine zweite Ehe, ich bin ja mit meiner Frau, ist ja meine dritte Ehefrau.
Mhm.
Meine zweite Ehe war auch sehr toxisch. Sie hat auch so angefangen, ähnlich wie bei dir.
Mhm.
Das ist die erste Frau damals, die mir gesagt hat, dass ich schön bin. Das habe ich vorher noch nie gehört.
Mhm.
Ich habe noch nie gehört, dass eine Frau zu einem Mann sagt, ich finde dich schön. Außer es ist irgendwie. Und sie meinte, ich bin so schön. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch sehr fit. Die hat dann auch angefangen, wenn wir uns unterhalten haben, einfach meinen Pulli hochzuheben, was eigentlich sehr super übergriffig ist. Einfach zu gucken, wie mein Bauch aussieht und so. Und das war alles sehr in Form. Das war schon völlig okay und hat mir gut gefallen. Und ich fühlte mich als Mann, natürlich fühlte ich mich auch bestätigt und geschmeichelt und angemacht. Das war noch so eine andere Sache. Und das war auch so, auf diese Art und Weise. Und irgendwie hat man dann so zueinander gefunden, langsam aber sicher. Und sie hat dann auch immer gesagt, ja, aber ich will nicht so wie bei den anderen Typen, ich will es langsam angehen lassen, nicht sofort Hals über Kopf und direkt all in gehen. Also haben wir uns auch mit allem anderen viel Zeit gelassen, auch mit dem Sexuellen haben wir uns Zeit gelassen.
Mhm.
Und sind auch irgendwann, mehr oder weniger ist sie in meine Wohnung damals eingezogen, wo ich mit meinem Sohn alleine gelebt habe.
Okay.
Ist ja mit ihrer Tochter eingezogen, ihre Tochter war 13 oder 14, glaube ich. Und stand dann da, mehr oder weniger, hatte immer wieder was mitgebracht. Und dann standen da Koffer und Taschen. Aber ich fand das toll, die wollte bei mir sein, das war super.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, ja, dann gucken wir uns zusammen was an. Wir schauen, ob wir uns irgendwo was suchen, wo wir dann was Größeres haben, wo wir zusammenleben können. Und sind dann von Köln nach Bergheim gezogen. Ich habe meinem Sohn eine Umzugstortur unterzogen. Wir sind 8-mal umgezogen.
Oh je.
Über mehrere verschiedene Schulen. Seine Zwillingsschwester, also meine Tochter, hat bei der Mutter gewohnt. Und mein Sohn bei mir, damals bei der Trennung, hat er gesagt, so, er will bei mir bleiben. Mhm. Dann hat sie gesagt, sie möchte bei der Mutter bleiben. Und dann haben wir aus irgendeinem hirnverbrannten Grund die Kinder getrennt, was ich per heute absolut komplett hirnverbrannt finde. Für mich war es damals aber so ein bisschen so ein Anker, mhm. Was ich so auch nicht mehr machen würde. Aber das war damals mein so Rettungsanker. Mhm. Und wir hatten auch, ich würde sagen, dass wir eine tolle Zeit hatten zu zweit. Und dann kam sie aber in das Leben. Dann sind wir irgendwie nach Bergheim gezogen. Dann sind wir noch 8-mal umgezogen oder so. Ich hatte keine Zeit mehr zum Sport zu gehen, habe meine ganze Figur verloren. Und irgendwann sind wir mit Einkäufen gegangen. Und dann sagte irgendeiner was, warum sie denn auch was tragen würde. Weil ich könnte ja eigentlich auch alles tragen.
Huch.
Sagte der Nachbar. Und der sagte das scherzhaft. Dann dreht sie sich um zu ihm und sagt, ja, guck dir doch mal an, das gehüpfte Hühnchen. Zu mir.
Nein.
Und dann fing das alles so an. Ich sollte andere Klamotten tragen. So ihr Stil, was ihr gefällt, nicht was mir gefällt.
Oh.
Mich komplett über Bord geworfen. Ich bin ein leidenschaftlicher Gamer, schon immer gewesen. Aber echte Männer spielen nicht. Was ist überhaupt ein echter Mann? Sei doch mal ein Mann. So diese Dinge wurden mir halt vorgeworfen. Wow. Ich habe neulich noch mein Notizbuch, das liegt noch da, gefunden, wo dann drin steht, was ist ein Mann? Und habe das versucht für mich zu definieren.
Mm, ja.
Also ich kenne dieses Toxische, was das gibt es auch von Frauen. Und es war halt wirklich so, wir waren, glaube ich, 2 Jahre zusammen. Ich glaube, wir haben in der Zeit 4-mal miteinander geschlafen, maximal.
Oh, wow.
Sie hatte aber mehr Verkehr, soweit ich gehört habe.
Oh, wow.
Und hat mich damit aber immer geködert. Mm. Ja, vielleicht morgen, vielleicht nächste Woche. Und ich war so sehr epicht darauf. Mm. Sie hatte mir damals auch extrem gut gefallen. Sie hatte sowas, was Verruchtes. Mm-hmm. Und war für mich dadurch sehr attraktiv mhm. und hatte am Anfang natürlich auch dieses Schmeichelhafte mit mir, dieses Honig Klar. und den ganzen Kram und dann so, oh ja, okay, die will es langsam angehen und die Beziehung aufbauen und alles. Und dann muss ich sagen, das alles hat dann am Ende einfach, als die Fassade gebröckelt ist, und ich irgendwann gesagt habe, als sie dann zum 9. Mal umziehen wollte oder so, habe ich dann gesagt, ey, weißt du was? Wenn du umziehen willst, zieh um. Ich bleib hier. Ich ziehe nirgendwo mehr rum. Mir reicht's. Und dann hieß es, ja, wenn du das dann meinst, dann macht das gar keinen Sinn mehr. Ich fühle mich hier jetzt unglücklich. Wir sind zum 2. Mal in dieses Haus eingezogen, in dem wir gewohnt haben. Zum 2. Mal. Wir waren drin, wow. Sind ausgezogen, sind wieder zurückgezogen. Dann wollte sie wieder weg und dann sage ich, nee, reicht. Schluss, ich will nicht mehr. Ich habe das erste Mal quasi meinen Mut zusammengenommen, bei meinem Mann gestanden, was sie ja erwartet hat. Mm. Und er sagte, ja, dann lassen wir das und dann müssen wir nicht und so. Und ich verarsche dich nicht. Ich bin am nächsten Tag zur Arbeit gefahren. Ich bin von der Arbeit zurückgekommen und der Umzugswagen ist vom Hof gefahren. Das Haus war leer. Kühlschrank war noch da, mein Fernseher da war noch da. Eine Matratze war für mich da, kein Bett, nur eine Matratze.
Das gibt's ja nicht.
Und das Kinderzimmer von meinem Sohn war noch komplett da. Das war alles. Alles andere war weg. Das ist wie in Hollywood gewesen. Wir waren noch nur 2 Monate verheiratet. Aber 2 Jahre oder so zusammen.
Ja, das passiert halt, wenn man seinem Mann steht.
Das passiert, wenn man seinem Mann steht. Ich habe da auch dann noch lange in diesem Notizbuch geguckt, wo ich geschrieben habe, was ist eigentlich ein Mann, wie definiert sich das? Aber ganz ehrlich, sobald die weg war, eins der ersten Dinge, die ich gemacht habe, ich habe an meinen Fernseher meine Spielekonsole angeschlossen.
Ja, richtig so.
Und ich habe wieder gespielt. Und das habe ich seitdem auch nicht mehr hergegeben. Das war wirklich etwas, was echt so prägend war, was mich auch so ein bisschen, und das wäre jetzt auch meine Frage, die ich sehr lange vorbereitet habe, ehrlich gesagt. Wie bist du in danach direkt, jetzt nicht in die Ehe mit deinem Mann, sondern in die folgenden Beziehungen reingegangen? Wie fein waren deine Alarmglocken, wenn dein neuer Freund irgendwas geäußert hat?
Sehr fein. Mhm. Und ich bin aus dieser Beziehung rausgegangen, also aus dieser toxischen Beziehung und war natürlich erstmal ein Häufchen Elend.
Ja.
Ich war am Ende und musste mich erstmal irgendwie selber wiederfinden. Und das habe ich Gott sei Dank geschafft mit wirklich ganz, ganz lieben Menschen, vor allen Dingen aber meine Familie, die mir da so gut rausgeholfen haben. Und das war mir natürlich damals überhaupt nicht bewusst, wie tief ich da drin gesteckt habe. Aber so im Nachhinein weiß ich einfach ganz genau, was für ein hartes Stück Arbeit das war. Ja. Vor allen Dingen, weil ich natürlich auch unausstehlich war in der Zeit. Also das muss ich ganz offen zugeben.
Wie, wenn ich kurz zwischenfragen darf, das habe ich, das wären wir jetzt einfach übergangen. Ich hätte sicherlich noch gefragt, aber wie bist du denn dann überhaupt rausgekommen, bevor es jetzt an den Antennen bei dem neuen?
Ich hatte Glück. Ganz simpel. Wir waren verabredet fürs Kino mit meiner Schwester und meinem Schwager. Und ich habe mich zu Hause fertig gemacht und wir waren irgendwie in einer Stunde verabredet dann vom Kino.
Also fertig gemacht, Jogginghose, Cappy,
genau.
Haare nicht gewaschen.
Richtig.
Also tatsächlich so in der Art, fertig machen, nicht wie du es heute machen würdest.
Nee, absolut nicht. Ah. Einfach angezogen, Zähne putzen, Gesicht waschen, halt in der Art und Weise. Und er hat mir dann währenddessen nur eine SMS geschrieben. Ich glaube, war das noch SMS? Ich bin nicht sicher.
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube schon. Dass er keinen Bock hat und einfach doch zu Hause bleibt. Und ich war natürlich dann total enttäuscht, aber ich kannte das ganze Spiel ja schon in- und auswendig, weil es war natürlich nicht das erste Mal, dass er mich einfach versetzt hat. Nur waren meine Schwester und mein Schwager ja auch involviert und für mich war das natürlich total peinlich, den beiden dann zu sagen, ja, der kommt nicht mit, aus den und den Gründen mir wieder irgendwas einfallen zu lassen, irgendwelche Ausreden für ihn, das irgendwie zu rechtfertigen, weil langsam ist es halt schon deutlich aufgefallen, dass er mich einfach immer versetzt hat und dann habe ich ihm nur geschrieben irgendwie, dass ich halt enttäuscht bin und das Übliche, also einfach genau dasselbe wie immer und habe danach seine Nummer blockiert, wie auch schon so oft vorher und bin dann aber den Schritt gegangen und habe mir einen Tag später eine neue Nummer gemacht.
Okay.
Und ich glaube, das hat mir wirklich den Hintern gerettet. Muss ich einfach so sagen, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich diesen Schritt nicht gegangen wäre.
Aber ihr habt ja, wart ihr noch in der Schule zusammen?
Das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo uns die schulischen Wege sich gerade getrennt hatten.
Ah, und dann habt ihr auch quasi keinen so physischen Kontakt mehr gehabt, also habt ihr euch nicht mehr gesehen in
gar
der Schule
mehr.
Oder so.
Nie wieder.
Wir Nie? Haben uns,
wir
wow.
Haben uns, ja, wir haben uns
Vielleicht denkt ihr, ihr seid noch zusammen.
Ja, genau. Nee, ich habe ihm dann, also wir haben uns dann, es war dasselbe Gespräch wie eh und je, wir haben uns dann angekeift und auch zutiefst beleidigt. Da sind Worte gefallen, die ich heute so gar nicht mehr benutzen würde, nie wieder, für niemanden auch.
Ja.
Also wirklich ganz, ganz tief unter der Gürtellinie. Und, aber es war halt ganz normal, ne? Es war halt irgendwie dieser tägliche Streit wegen den immer wieder selben
Sachen. Habt ihr euch dann auch so miteinander kommuniziert, dass ihr auf diesem unteren Niveau miteinander, das war normal?
Ja.
Okay,
schon.
Krass.
Also,
aber du konntest das ihm auch sagen? Das hat er akzeptiert, dass du so mit ihm geredet hast?
Schwierig.
Ja.
Also ich habe meine Grenzen natürlich
ausgelotet.
Ja, ausgelotet irgendwann. Das Problem ist, dass du dich ja irgendwann mit deinem Verhalten anpasst. Du wehrst dich ja schon irgendwie. Aber es ist halt nicht produktiv in diesem Sinne.
Ja.
Also es führt ja zu keiner Lösung. Aber irgendwann möchtest du dich natürlich wehren und dann habe ich mich angepasst.
Ja.
Was ich total schlimm finde, was eine Person aus einem machen kann.
Mhm.
Wie eine Person einen beeinflussen kann. Weil diese Person von damals, das bin ich einfach nicht. Gar nicht. Aber ich habe mir dann diese neue Nummer geholt und habe dann die ganze Zeit auf mein Handy gestarrt, weil es so merkwürdig war, nichts von ihm zu hören. Und ich wusste auch nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Und ich hatte auch Angst, bin ich ganz ehrlich, dass er doch auf einmal vor meiner Tür steht oder ich dann doch noch mal was von ihm höre, wie auch immer, auf welchem Weg auch immer. Aber bis heute tatsächlich, seit diesem Tag habe ich ihn nie wieder gesehen und ich habe auch nie wieder etwas gehört.
Krass.
Ja.
Das ist
Glück.
Ja.
Ja.
Weil wer weiß, was in so einem kaputten Menschen ausgelöst wird, wenn da irgendwie die Synapse falsch schließt und der sagt so, ey, warte mal, ich habe jetzt so lange nichts von der gehört, jetzt fahre ich mal vorbei.
Ja.
Und dann weißt du nicht, was da passiert.
Ja.
War der auch gewalttätig?
Also
dir gegenüber, jetzt nicht anderen, das ist gerade.
Ich würde schon, ich würde ihn als sehr grob bezeichnen.
Grob, okay.
Ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema und das Wort gewalttätig ist so pauschal.
Ja.
Weil ich finde, das kann man so unterschiedlich auslegen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er direkt gewalttätig geworden ist, aber er war schon ein sehr grober Typ. Also okay. Da sind auf jeden Fall ein paar Situationen gewesen, wo mir heute auf jeden Fall alle Alarmglocken schrillen und ich sofort die Polizei rufen würde eigentlich.
Ah, krass.
Ja.
Wart ihr sexuell aktiv?
Ja, ja.
Okay. Wie ging das für dich, wenn er nach der Zeit so sich verändert hat und diesen bösen Menschen geworden ist? War das für dich dann so ein Zwang oder konntest du es trotzdem den Akt vollziehen? Sag ich, jetzt ist es ganz unhandlich, wie ich gerade spreche, ey.
Ich nehme dir das direkt einfach mal ab.
Gerne, dankeschön. Jesus Christ, ich muss einen Schluck Wein trinken. Wir sind spät abends und ich habe nie so spät abends aufgenommen. Prost.
Ich denke, der große Punkt in diesen Beziehungen ist halt, dass es ja nie nur schlimm ist,
ja.
Sondern es gibt auch immer diese positiven und hellen Seiten in diesen Beziehungen. Und genau diese positiven und hellen Seiten hatten wir natürlich auch. Wir hatten Momente, wo wir bei ihm waren und wir haben uns kaputt gelacht zusammen. Wir haben rumgeblödelt und haben gelacht und wir haben irgendwie zusammen gesessen und einfach die Zeit genossen und zusammen Filme geschaut, was man so alltäglich auch macht. Also es gab auch diese ganz normalen Alltagsmomente.
Ja.
Und das waren dann diese glücklichen Lichtzeiten genau in dieser Beziehung, wo halt es einfach normal wirkte insgesamt. Also es war jetzt nie irgendwas erzwungen, sage ich mal, auf diese Art und Weise.
Ah, das finde ich schön, dass du das sagst, weil das auch in meiner Erinnerung mit meiner Ex-Partnerin natürlich das so ist, dass man kramt so in den Gedanken und man kriegt immer diese nicht schönen Momente, dass das überwiegt, weil es halt auch überwiegt hat.
Ja.
Aber natürlich ist nicht immer alles schlecht, klar, sonst das wäre das eine ja vielleicht gar nicht möglich mit dem anderen. Wolltest du ihm eigentlich länger noch gefallen? Weil irgendwann war ja dieses Ende, dieses wirklich abrupte Ende, was mich gerade auch überrascht hat, dass es so abrupt war. Gut für dich aber.
Ja.
Aber wolltest du ihm bis zu dem Zeitpunkt, bis zu diesem Tag eigentlich, wolltest du halt, kann man hier von Hörigkeit sprechen und du wolltest ihm auch weiterhin gefallen und das alles so nach seinen Anweisungen gemacht? Oder bist du auch mal so ausgebrochen, dass du sagst, hier sieht er mich eh nicht, ich mache mich jetzt zurecht und jetzt gehe ich hier auf die Kirmes und ist mir ganz egal? Oder hast du Angst gehabt, dass da irgendwo so Spione sind, die dich dann verraten und dann ist hier...
Also ich habe tatsächlich nie irgendwas heimlich gemacht. Also jedenfalls nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Ja. Das ist auch nicht meine Art, mich da dann irgendwie heimlich zurechtzumachen und das Haus zu verlassen ohne ihn. Sonst hätte ich die Beziehung theoretisch, in Anführungsstrichen, für mich beendet, ne, wenn ich diesen Schritt hätte wagen wollen. Für mich hat sich das halt, und das ist auch das Schwierige immer an diesen Sachen gewesen, für mich hat sich das auch immer total logisch angehört, was er dann gesagt hat. Wie zum Beispiel ne, mit diesem, guck bitte auf den Boden, dass halt keiner falsche Signale bekommt oder irgendwas falsch versteht.
Ja.
Ich dann dachte, ja, okay, ne, das kann ich verstehen und dann mache ich das auch, wieso nicht? Und ich wollte ihm tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt in der Beziehung immer gefallen. Vor allen Dingen, weil er mir halt am Anfang ja immer gesagt hat, wie toll ich bin.
Ja.
Und
hat das irgendwann aufgehört?
Das hat irgendwann nachgelassen,
okay.
Ja. Es hat nicht aufgehört, aber es hat nachgelassen. Dafür sind dann halt diese Sätze gekommen wie, ja, das und das könnte besser sein, damit du halt perfekt bist.
Oh, wow.
Das nagt natürlich an einem. Das ist dieser psychische, unterbewusste Druck, den man sich dann selber auch macht.
Ja.
Man möchte ja genau diese perfekte Person für die andere Person sein.
Ja.
Ne?
Ja, vor allem, ich glaube, als Junge was anderes, ich glaube, was anderes ist, aber als gerade so 16-jähriges pubertierendes Mädchen, wenn dir einer sagt, du hast da vielleicht ein Problem, ich glaube, das kann ganz, ganz böse enden.
Ja.
Ich meine, man hat schon so viel gelesen und gehört, Bulimie hin und her und was Mädchen sich, glaube ich, auch heutzutage mit Instagram, weil die nicht so aussehen wie die Instagram-Models, was sie sich da vielleicht antun und antun könnten und in was für mentale Probleme die kommen könnten. Und wenn dir dann jemand in dem Alter sagt, ja, Wenn du jetzt aber noch die Haarfarbe vielleicht änderst, um ein ganz lapidares Beispiel zu nennen, dann wärst du aber echt wirklich viel perfekter für mich. Ja. Ich glaube, wenn du dann in so einer Beziehung bist, dann läufst du am nächsten Tag zum Friseur und sagst, ich will jetzt die Haarfarbe aber grün.
Ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht.
Ja, ich hätte das damals auch gemacht. Bin ich ehrlich, ich hätte das bei der auch gemacht. Um das einfach, hatte die mich so sehr in der Kontrolle, dass ich kann das heute nicht verstehen, dass ich so war. Ich kann das heute nicht verstehen. Ich war da auch schon ein erwachsener Mann. Ich war schon über 30. Und ich kann es nicht verstehen, dass ich so war. Und so unter diesem, ja, im Englischen sagt man anders, Spell, unter diesem Fluch, von der lag. Und ich war einmal essen mit ihr, habe ich mich gerade dran erinnert, bei meinen Eltern. Maximal zweimal. Aber beim ersten Mal essen bei meinen Eltern, hat meine Mutter gesagt, kannst du mir mal in der Küche kurz helfen? Fragt die mich nie.
Okay.
Und dann waren wir in der Küche und hat meine Mutter mich angeguckt und gesagt, diese Frau ist nicht gut für dich.
Oh, oh.
Diese Frau ist für dich zu stark. Ich habe das jetzt nicht verstanden. Ich dachte so, hey, ich bin ein Mann, ich bin stark genug. Und es ging gar nicht um Kraft, sondern ich kann das schon kontrollieren, ich kriege das schon hin. Was meine Mutter aber gesehen hat, ist, dass diese Frau unglaublich toxisch war und unglaublich böse war. Ich schätze, das ist die Erfahrung mit dem Vater, meinem Vater, die da wahrscheinlich mit eingespielt hat. Aber die hat das zu mir gesagt und ich habe natürlich gesagt, was, nein, hä, gar nicht, die ist doch toll.
Ja.
Natürlich habe ich ja auch verteidigt. Und da war so eine Alarmglocke, die eigentlich hätte schrillen müssen. Mm. Nicht, weil meine Mutter das gesagt hat, sondern so, warum hat die das gesagt? Da habe ich mir keine Gedanken drum gemacht.
Ja, meine Mutter hat natürlich auch damals zwischendurch mal nachgefragt, hier ist alles okay und was ist denn los? Und die hat sich ja total Sorgen gemacht. Aber egal, was sie gesagt hat, ich habe immer nur gerechtfertigt und ihnen Schutz genommen. Und ich habe überhaupt nicht in die andere Richtung gedacht, weil ich auch irgendwann so abhängig von ihm war, dass ich dachte, ich bin nichts ohne ihn.
Ja.
Ich muss dieses, ich muss in dieses Bild passen, irgendwie so perfekt wie möglich.
Mhm.
Und
mhm.
ja, also deswegen, ich glaube, es ist eigentlich fast egal, was eine Mutter sagt. Wenn du halt einfach selber nicht dafür bereit bist, dann kannst du das auch gar nicht sehen.
Stimmt schon. Wie war das dann mit den Antennen bei den neuen Partnern, die gefolgt sind? Ich denke, dass die es nicht so leicht hatten. Kann ich mir vorstellen in dem Zusammenhang. Ich weiß es nicht. Meine neue Partnerin ist meine Frau jetzt. Die ist nahezu direkt danach gekommen. Beziehungsweise schon vorher. Ich bin mit meiner Ex-Frau auseinandergegangen und dann sind meine Frau und ich uns erst näher gekommen. Über einen ganz komischen Zufall. Wir arbeiten zwar zusammen oder haben zusammen gearbeitet, trotzdem war der Zufall ein komischer, wie das passiert ist. Und aus irgendeinem Grund bin ich scheinbar, wahrscheinlich ist in meinem Kopf irgendwas nicht ganz richtig und ich bin da dumm, aber ich konnte einfach das alles abschalten, was gewesen ist und kompletten Neustart machen. Ohne zu vergleichen, ohne irgendwie zu sagen, das ist aber so gewesen wie da, da musst du mal aufpassen, sondern wirklich einfach neuer Mensch, neue Chance, let's go.
Stark.
Tatsächlich. Ich weiß nicht warum, aber das konnte ich genauso.
Komisch. Warum?
Ja. Aber wie war das bei dir damals?
Also ich hatte zwischen meinem Ehemann und dieser toxischen Beziehung nur eine weitere Beziehung.
Ja.
Und die war, ich kann nicht mehr genau sagen, in welchem Zeitraum die war.
Ist ja egal.
Wir waren auch ungefähr ein Jahr zusammen, glaube ich, ein bisschen weniger. Und mit ihm schien am Anfang alles perfekt zu sein auch.
Okay.
Also er war ein ganz anderer Typ Mensch, aber er war so sehr extrovertiert und auch noch relativ jung. Ich meine, wir waren ja beide noch ziemlich jung. Und ich habe dann irgendwann einfach gemerkt, dass diese Beziehung in eine Richtung läuft, die ich mir so nicht wünsche. Wie zum Beispiel, also ganz klassisches Beispiel, ich hätte gerne Zeit mit ihm verbracht und er war dann viel mit den Jungs draußen, hat mir versprochen, dass wir was unternehmen, hat mich dann halt nicht sitzen lassen, aber es war halt einfach unschön, dass er dann gesagt hat, nee, hier, ich mach lieber was mit den Jungs, mach du doch was mit deinen Mädels. Und ich habe mich dann so zurückgestellt gefühlt, es war einfach keine gute Art und Weise von ihm, das mit mir zu kommunizieren.
Ja.
Und ja, ist dann hinter meinem Rücken auch feiern gegangen mit anderen Frauen und hat dann auch viel getrunken. Und ich habe dann sofort die Reißleine gezogen, tatsächlich. Also wo das angefangen hat, dass da irgendwelche Sachen hinter meinem Rücken abgelaufen sind, habe ich sofort für mich gemerkt, das möchte ich so auch nicht. Also ziehe ich jetzt hier die Reißleine und habe ihm dann auch gesagt, hier, das ist nicht das, was ich möchte. Das ist für mich nicht die Beziehung, die ich für mich sehe. Und deswegen mache ich jetzt hier einen Cut. Tut mir leid, aber ich wünsche dir noch ein schönes Leben.
Ja, das ist ja gut. Aber da hast du ja aus der Beziehung davor, bewusst oder unterbewusst, hast du ja schon gelernt, ey, es geht in eine Richtung, die ich nicht will.
Ja.
Und hier ist Feierabend. Ich lasse mir das alles nicht mehr gefallen.
Mhm.
Das ist, wie alt warst du da? Ungefähr.
So 18.
Das ist für dieses Alter schon sehr, sehr erwachsen, so eine Entscheidung zu treffen und nicht zu sagen, ach ja, der geht halt gerne feiern, dann gehe ich vielleicht auch ein bisschen feiern. So dieses, dieses etwas Leichte.
Mhm.
Weil ich glaube, dass die, so traurig das ist, die erste Beziehung dir vielleicht die Leichtigkeit für sowas auch genommen hat, für die nächste Beziehung auf jeden Fall.
Mhm.
Irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht war das ja der Moment, aber irgendwann hast du ja sicherlich zu dir gefunden, wo du gesagt hast, warte mal, ich bin nicht so. Ich bin nicht so, dass ich mich so manipulieren lasse, dass ich mich rumschubsen lasse, dass man mir vorschreibt, was ich anziehe, wie ich mich zu verhalten habe, wo ich hingucke und wie meine Haare sind.
Ja.
Und wenn ich jetzt Make-up nehmen will, dann nehme ich Make-up. Wann war dieser Punkt? Gab es diesen Punkt? So ganz bewusst, dass du gemerkt hast, ey, ich bin eigentlich nicht das, was er wollte, sondern ich bin ganz anders.
Also diesen bestimmten Punkt, glaube ich, gab es gar nicht. Also nicht diesen einen Punkt. Ich glaube, das war eine Entwicklung von vielen verschiedenen Punkten über eine relativ lange Zeit hinweg.
Mhm.
Und diese Beziehung danach war auf jeden Fall auch einer der ganz großen Punkte, weil ich da für mich gemerkt habe, okay, das ist nicht das, was ich möchte. Und dass ich dann auch diesen Schlussstrich gezogen habe, das war für mich auch ein ganz großer Schritt.
Ja.
Aber für mich dann auch unumgänglich, weil ich wollte nie wieder in so eine Beziehung rutschen, wie ich sie halt vorher hatte. Und das war die einzig logische Konsequenz. Also dachte ich, ziehe ich das einfach durch. Und das hat sich auch sehr gut angefühlt. Und da habe ich halt auch ganz klar gelernt, gut, du musst kommunizieren, was du möchtest. Du musst für das eintreten, was du möchtest. Und da habe ich sehr viel draus gelernt. Ich denke, das war auch einer der größten Punkte dann in der Entwicklung, ja.
Ja. Das ist auch wirklich ein sehr tougher Move gewesen, muss man sagen. Das ist schon sowas, wo ich sage, das ist für mich auch so eine Definition von einer starken Frau.
Oh, vielen Dank.
So eine Entscheidung zu treffen und vielleicht gegen diesen Strom. Wieso bist du denn nicht mehr mit dem zusammen? Der war doch so lustig. Ihr habt doch so toll zusammengepasst. War doch so ein guter Typ.
Ja.
Bist du dann mit der Situation, wenn jemand so auf dich zugekommen ist, bist du dann offen damit umgegangen? Sagst du, nee, so toll ist der gar nicht. Oder hast du gesagt, ja, nee, ist egal, Vergangenheit, lass mich.
Meinst du jetzt auf die zweite Beziehung bezogen?
Auf die erste.
Auf die erste. Das fand ich immer sehr schwierig tatsächlich, weil ich in der Zeit danach eigentlich sehr ungern darüber gesprochen habe, weil ich auch nicht jedem von meinem Problem dann erzählen wollte. Geht ja auch nicht jedem was an.
Oder war dir das vielleicht auch peinlich,
unangenehm,
weil du so war, also unangenehm, peinlich vielleicht nicht, falsches Wort, aber unangenehm, dich so zu zeigen, dass du so manipulierbar warst?
Doch, ja. Man schämt sich.
Ja, ja.
Das ist bis heute, wenn ich darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, ich müsste mich dafür rechtfertigen. Obwohl das Quatsch ist.
Ist es.
Und ich weiß es auch.
Ja.
Und trotzdem merke ich bis heute noch, dass es so ganz tief verankert ist, dass man das Gefühl hat, man muss sich irgendwie rechtfertigen. Man schämt sich dann doch irgendwie, dass man einfach so, so viel hat mit sich machen lassen.
Ja.
Ich könnte aber auch nicht sagen, dass sowas halt nie wieder passiert. Also jetzt würde ich sagen, ich glaube eher nicht. Aber ich finde halt auch nicht, dass es etwas damit zu tun hat, ob man stark oder schwach ist.
Ja.
Ne, so.
Hat es auch nicht. Hat es noch nicht. Das ist einfach die diese komische Macht, die man einem anderen über einen selber gibt, die man selber nicht versteht.
So unbewusst.
Für mich. Ja, genau.
Genau.
So, ich verstehe es nicht, warum ich damals so war.
Mhm.
musst du mal heute überlegen, dass einer an meinen Gaming-PC will, dann musst du erstmal an mir vorbei. Das ist nicht so ganz einfach. Und ich denke auch, wenn dein Mann dir sagt, du zieh mal jetzt lieber weitere Klamotten an, guck auf den Boden, wirst du auch sagen, du machst einen Vogel.
Was würde ich theoretisch sagen, wenn ich nicht schon immer weite Klamotten anhätte.
Ja, du weißt, was ich meine. Ja. Ich habe vorhin gesagt, du bist ja so eine Gym Rat. Du bist ja oft im Fitnessstudio.
Ja, schon.
Wann hast du damit angefangen?
Ich habe tatsächlich relativ früh angefangen, mal ins Fitnessstudio zu gehen.
Ja.
Ich war mal hier und mal da in einem Fitnessstudio angemeldet, aber ich denke, das kennen sehr viele von uns, dass man sich da anmeldet und man geht dann irgendwie 5, 6, 7 Mal hin, vielleicht weniger, vielleicht mehr. Und dann ist diese Karte verstaubt irgendwo unten im Auto. Ja, das habe ich ziemlich lange durchgezogen, aber
aber nach deiner ersten Beziehung?
Nach meiner ersten Beziehung, ja.
Während auf keinen Fall?
Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen.
Ja.
Ja, und dass ich dann wirklich so regelmäßig gegangen bin, hat witzigerweise erst vor, ich glaube, ungefähr 1,5 bis 2 Jahren angefangen.
Ja.
Weil mein Ehemann so viel ins Fitnessstudio gegangen ist.
Ja, cool.
Und ich dann bei ihm immer seine Ergebnisse gesehen habe, die Erfolge und wie er sich verändert hat. Und auch nicht nur körperlich, sondern dass ich habe halt auch gesehen, dass er sich total wohl gefühlt hat und ausgeglichen war mit dieser gesunden Ernährung. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, könntest du ja auch mal machen. Mhm. Und seitdem bin ich im Game. Ist einfach so.
Und das hat auch bestimmt eine Menge noch mal mehr dein Selbstbewusstsein gepusht.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich merke das ja bei mir jetzt, wo ich wieder seit erst einem Monat gehe. Ich habe das ja jahrelang wirklich intensivst gemacht. Ich habe null danach ausgesehen, wie man sich das vorstellt, jemand, der das jahrelang intensiv macht. Aber ich war schon fit und ich war auch eine ganze Zeit lang ein ordentlicher Bär. Also ich war schon, Bär. Und jetzt, wo ich jetzt wieder hingehe, merke ich, wie sich auch bei mir wieder so einiges verändert. So Strukturen im Körper werden fester. Der Gang ist auf einmal anders.
Ja.
Du bewegst dich anders. Du bist anders im Kopf unterwegs. So, du bist direkt selbstbewusster. Und ich habe eine ganze Zeit lang gesagt, ich brauche den Sport nicht. Nachdem ich meine Depression und alles in den Griff bekommen habe, habe ich gesagt, ich brauche den Sport nicht. Ich habe das so intensiv gemacht, um mir selber zu beweisen, dass ich irgendwas wert bin durch den Sport. Aber jetzt weiß ich ja sowieso, dass ich was wert bin. Mm. Und dadurch brauche ich den Sport nicht mehr.
Ja.
Und jetzt mache ich das, weil ich es für mich machen will, weil es ein Gesundheitsding ist, weil es halt gut, sich zu bewegen. Es ist halt gut, ein bisschen Muskulatur im Körper zu haben. Das hält dich länger aufrecht.
Ja.
Auf lange Sicht. Und ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass du ganz schnell wieder in diesen Fitness-Grind reinkommst. Dachte ich, ja, wir einfach nur Sport machen, bisschen vernünftig essen. Zack, war das erste Pulver da.
Ja,
ist das zweite Pulver da. Dabei bleibt es jetzt aber auch erstmal. Und auf einmal bist du wieder in diesem, Schatz, heute nach der Arbeit, ich fahre erst zum Sport, danach können wir essen.
Ja.
Und es ist so, es verändert das Ganze Dasein und das Ganze, bei mir hat es auch wieder noch mal ein bisschen mehr das Selbstbewusstsein verändert. Ich würde nicht sagen, dass es schwach oder nicht vorhanden war, aber es hat noch mal ein bisschen mehr gepusht.
Ich finde, man wird stärker im Körper als auch stärker mental. Also man kommt viel ausgeglichener nach Hause. Und ich finde, also ich gehe halt auch gar nicht mehr ins Fitnessstudio, um meinen Körper zu stärken. Natürlich auch. Es hat natürlich einen nicer Nebeneffekt. Aber ich finde
sieht auch toll aus, wenn ich das so sagen darf.
Oh, vielen Dank. Aber ich finde es einfach so, so entspannt, diese Ruhe, die du danach hast, diese Klarheit im Kopf, wenn du dich einfach ein bisschen ausgepowert hast und du merkst ja sofort danach, dass dein Körper dir dankt.
Ja.
Das fließt ja so durch deinen Körper förmlich. Und dann liegst du abends auf der Couch und merkst schon so ein leichtes Ziehen in den Muskeln, so nach dem Motto, hier, du hast mich beansprucht. Ich fand's super. Ne?
Ja.
Und also das macht schon einiges, glaube ich, mit dem Kopf.
Ja. Wobei, du sagst, die Ruhe, das würde keiner sagen, der deine Playlist kennt.
Ja, das stimmt.
Deine Playlist hat mich so überrascht. Einfach so eine Death-Metal-Playlist.
Ja, 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 doch.
Hörst du das auch sonst oder nur im Gym?
Doch, zwischendurch auch mal, ja. Aber es also kommt immer auf die Stimmung
wenn
an.
Wenn meine Frau das hört, dann will die direkt einen Vorschlaghammer und irgendeine Villa zu trümmern.
Ja, hat sie gesagt, so. Ja, stimmt, ja.
Hast du deinem Mann, als du ihn kennengelernt hast oder bevor es in Richtung Hochzeit und so ging, hast du dem erzählt, was du erlebt hast?
Ja.
Also der ist jetzt, wenn er sich das anhört, falls er sich das anhört, liebe Grüße, wir kennen uns dann auch bald, wird er nicht überrascht sein, was er hier hört?
Nein, gar nicht. Also ich denke, ich habe ihm alles bis ins kleinste Detail erzählt. Also
ja.
Wir haben damals in der Kennenlernphase so unglaublich viel telefoniert, was wahrscheinlich viele überraschen wird, weil ich hasse Telefonieren eigentlich sehr. Aber
ich habe meinen Wein verschüttet.
Gut. Aber mit ihm hat sich das alles so leicht angefühlt und es war wie so ein Selbstläufer irgendwie. Ja. Wir haben total viel telefoniert und es sind irgendwie Stunden um Stunden vergangen und in der Zeit haben uns natürlich auch so viel erzählt und das war natürlich auch eine der wichtigeren Geschichten.
Ja, das ist gut.
Ja.
Das ist gut. Das zeigt aber auch wieder, was ich vorhin gesagt habe, dass du halt eine sehr starke Frau oder eine sehr starke Persönlichkeit bist, weil ich bin mit den ganzen Dingen bei meiner Frau damals ich habe da gar nicht viel von erzählt.
Mhm.
Oder wir haben uns kennengelernt und ich war in der Privatinsolvenz. Ich hatte kein Geld, keine Bankkarte, kein Bankkonto, kein gar nichts.
Mhm.
Und ich habe das nicht erzählt, weil es mir unangenehm war, weil ich für mich dachte, hey, und da war der Gedanke auch wieder, was ist eigentlich ein Mann? Ein Mann ist doch nicht so, ein Mann hat doch kein, Mann hat doch Geld, ein Mann hat doch, weißt du, diese
Unsicherheit.
Veralteten und vielleicht doch nicht veralteten und guten und vielleicht nicht guten Werte, was ein Mann darstellen soll. Das ist immer so schwierig, das muss immer jeder für sich selber entscheiden, was man jetzt als Mann sieht und was nicht.
Ja.
Aber für mich war das so, boah, ich bin so unsicher, ich habe kein Geld und das Geld, was ich bekomme, geht direkt irgendwie an den Insolvenzanwalt und es bleibt, mir blieb ehrlicherweise viel Geld übrig, dadurch durch die zwei Kinder, die dann unterhaltspflichtig waren.
Ja.
Und da muss ich wirklich, ich glaube, das habe ich das schon mal gemacht, meiner ersten Frau, die Mutter der Kinder, muss ich wirklich danken, dass wir so ein faires, mir sehr helfendes Verhältnis haben, was Unterhaltszahlung angeht. Mhm. Es ist super fair. Sie hatte damals einen neuen Partner, und der hatte gut verdient und musste ich keinen Unterhalt zahlen. Mhm. Dann haben die sich leider irgendwann getrennt, also leider wegen den Unterhaltszahlungen. Für sie war es, glaube ich, gut. Ich weiß nicht, da will ich gar nicht mich zu äußern, weil ich habe da gar keine Ahnung von.
Ja.
Und da hieß es dann so, ja, aber jetzt ist es mit dem Geld knapp und so. Und dann haben wir eine Unterhaltseinigung gefunden, dass das so für beide passt.
Mhm.
Und das ist halt super fair, für mich vor allem.
Richtig gut.
Das finde ich ja, ich bin da wirklich, wirklich dankbar für. Und ich glaube, wir haben echt ein gutes Verhältnis miteinander mittlerweile.
Ja.
Und ich glaube, dieses Verhältnis würde es aber nicht geben, wenn es Käthe nicht geben würde, meine Frau. Die irgendwann gesagt hat, deine Kinder haben Geburtstag und ihr feiert den nicht zusammen? Und ich so, nee, da ist doch sie und da ist doch ihr neuer Kerl und hey, da bin ich doch falsch. Und dann sagte sie, ja, lass doch einfach mal probieren.
Ja.
Und ab dem Zeitpunkt hat sich das alles ein bisschen verändert, weil meine Frau einfach einen viel offeneren Blick dafür hatte und ich so dieses maximal verbohrte und maximal gehemmte, das geht nicht, das geht nicht. So, dann so dumm einfach. Und seitdem ist das alles so offen und viel freier geworden.
Das schön. Ist richtig schön, ja.
Und da ist eigentlich, da muss ich sagen, ja, also Dank an meine erste Frau und Dank an meine jetzige Frau.
Die Frauen sind halt schon gute Wesen.
Ja, und ehrlicherweise würde ich die zweite auch gar nicht vermissen wollen, weil dadurch sonst könnte ich gar nicht wertschätzen, was ich jetzt habe.
Ja,
weil
ja.
Weil die hat so viel kaputt gemacht. Mhm. Ich wüsste das gar nicht zu wertschätzen, was ich habe. Und dann hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht um mich gekümmert, dass das alles auf die Reihe kommt mit mir.
Aber ich finde, das ist tatsächlich auch die stärkste Weise, mit sowas umzugehen, wenn du aus diesen schweren Zeiten, die vielleicht Personen in dir und um dir angerichtet haben, diese positiven Seiten daraus zu ziehen. Ja. Ich meine, das prägt einen ja am meisten, meistens diese negativen Sachen. Und das ist für mich auf jeden Fall auch ein ganz großer Punkt. Es war eine total, also wirklich eine geisteskrank schwierige Zeit.
Glaube ich.
Eine wirklich sehr schwierige Zeit. Und ich möchte bitte nie wieder in so eine Situation kommen. Also ich hoffe wirklich sehr, dass sowas nie wieder passiert. Und ich wünschte mir eigentlich, dass es auch keiner anderen Frau passiert. Aber jetzt, wo es so ist, wie es ist, ist es okay für mich, weil ich daraus einfach unglaublich viel gelernt und mitgenommen habe.
Ich sag dir eine Sache, die auf jeden Fall anders ist. Weil selbst wenn das passiert, wovon, glaube ich, keiner ausgeht, du auch nicht, ich kenne deinen Mann ja noch nicht. Ich lerne ihn ja nächste Woche kennen.
Ja.
Aber du hast eine Sache, die du damals nicht hattest. Du hast echt ein paar starke und gute Freunde.
Das stimmt.
Und selbst wenn wenn, davon gehen wir ja nicht aus, wird nicht passieren, du kennst ja deinen Mann, wirst du nicht fallen.
Auf gar keinen.
Keiner von uns wird irgendwo mal fallen. Wir sind alle da, um euch aufzufangen, um uns alle gegenseitig aufzufangen.
Ja, das stimmt.
Und das ist sowas, das wollte ich halt, ich wollte immer so einen Freundeskreis haben. Immer so, dass man so viel Quatsch machen kann, und was ich damals nicht wusste, dass man auch so viel ernsthaft miteinander reden kann.
Ja.
Das ist so viel wert und so wichtig. Ich zehr da wirklich viel von.
Geht mir genauso.
Und da könnte ich fast sentimental werden jetzt. kurz nochmal zurück. Wenn ihr jetzt ein neues Paar kennenlernt oder du lernst jemanden neuen kennen und du siehst da irgendwo, kannst du das sehen oder merken, wenn dir einer was erzählt, dass du wie so eine Antenne hast, oh, da könnte was im Argen sein bei denen?
Schwierig. Ich vertrete halt ja grundsätzlich die Einstellung, misch dich nirgendwo ein. Solange es natürlich jetzt nicht menschengefährdend ist. Wenn ich jetzt natürlich mitbekomme, irgendjemand ist gewalttätig oder so, um Gottes Willen, das ist natürlich die größte Ausnahme. Aber grundsätzlich möchte ich mich eigentlich nur vor meiner Haustür mit meinem eigenen Besen befinden und nicht vor denen der anderen und da kehren.
Wobei?
Ich komme mal vorbei und kehre hier bei euch. Aber ich habe bis jetzt, glaube ich, nicht oft die Situation gehabt, wo ich eine Antenne haben müsste. Also ich kann es gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt.
Ja, okay. Mir geht das halt so, wenn mir jemand erzählt, dass der irgendwie, und ich glaube, dass meine Antennen da vielleicht manchmal ein bisschen zu früh reagieren, wenn er sagt so, boah, ich fühle mich so, die Arbeit ist so nervig und ich bin so schlapp und ich fühle mich so ein bisschen ausgebrannt. Ich war zwar erst im Urlaub, aber ich bräuchte, dass ich denke so, oh, aufpassen, Kamerad, da könnte was in die falsche Richtung laufen. Guck mal, geh mal in dich, kümmere. Ist vielleicht ein bisschen zu früh manchmal bei mir. Aber ich habe so das Gefühl, dass da so eine Antenne ist wie, vielleicht müsstest du mal überlegen, mal mit jemandem zu sprechen. Ich habe auch schon anderen Leuten, wo ich weiß, dass die, wo ich sehr sicher bin, ich weiß es nicht. Es hört sich für mich so an und es klingt so, als wäre es relativ sicher, dass da psychisch was im Argen ist, die ganz komische Entscheidungen treffen, die alles über Bord werfen, wenn was ist, sofort alles aufgeben. Und da denke ich mir, ja, aber vielleicht professionelle Hilfe mal versuchen. Vielleicht hilft es, vielleicht nicht, vielleicht liege ich völlig falsch und dann kannst du mir auch sagen, ich liege falsch.
Ja.
Und da dachte ich, vielleicht hat man so eine Antenne auch, wenn man dann jemanden kennenlernt und dann merkst du so, oh, der eine hat aber irgendwie, da stimmt was nicht. Also oder es könnte was nicht stimmen. Man ist ja schnell in einer Vorverurteilung, die man ja nach meinen Podcast-Folgen eigentlich nicht machen sollte.
Ja, das ist halt auch das, was ich mir dann immer selber vorhalte. Wenn ich diese Gedanken mal bekomme, dann denke ich dann auch direkt immer, nee, komm, hier, hör auf mit dem Quatsch. Ja. Du möchtest keinen irgendwie vorverurteilen oder jeder hat sein eigenes Leben, jeder soll das machen, wie er. Das ist immer so das, was sofort durch meinen Kopf schießt.
Ja.
Aber mir sind gerade witzigerweise doch 3 verschiedene Situationen eingefallen.
Ah, krass.
Eine liegt schon super weit zurück. Das war kurz nach der Beziehung tatsächlich.
Ja.
Mit einer damaligen Freundin. Und jetzt dreht sich das Ganze einmal. Und zwar habe ich mir bei ihr gedacht, uiuiui. Weil sie mir erzählt hat, dass sie gerne oder dass sie erwartet, dass sie bei ihrem Partner ins Handy gucken darf, wann sie möchte.
Okay.
Und dass sie das dann zwischendurch auch einfach mal macht, ne, um zu sehen, ob sie irgendwas findet, weil sie der Meinung ist, wenn er nichts zu verbergen hat, dann sollte sie das auch machen dürfen,
Okay,
ne, weil sie würde
krass.
ja dann nichts finden. Und das war damals schon etwas, wo ich dachte, das geht überhaupt nicht. Also, oder für mich würde es überhaupt nicht gehen. Es muss natürlich jeder für sich definieren. Es mag auch Leute geben, die damit fein sind, aber ich fand das total der Eingriff in die Privatsphäre.
Voll.
Ne? Das war zum Beispiel eine der Situationen, wo ich damals schon dachte, schwierig. Unsere Wege haben sich tatsächlich auch kurz darauf getrennt von ihr und mir, weil
Ja,
es einfach nicht gematcht hat.
so es funktioniert. So völlig unterschiedliche Menschen, das funktioniert dann auch nicht.
Nee, das hat auch wirklich gar nicht funktioniert. Und jetzt vor kurzem habe ich mit einer sehr alten Freundin, Schrägstrich Bekannten, wir sind nicht so eng befreundet,
Ja.
aber wir kennen uns schon sehr lang. Sie hat mir erzählt, dass sie sich jetzt von ihrem Freund getrennt hat, mit dem sie ein paar Jahre zusammen war. Und dann habe ich nachgefragt, ja hier, also ist alles okay, wenn
Ja.
irgendwas ist, sag Bescheid. Und wenn ich fragen darf, was ist denn passiert, wenn du re darüber reden
Ja.
möchtest überhaupt. Und dann hat sie mir einfach alles erzählt von meiner damaligen Beziehung. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, das kann nicht wahr sein.
Oha.
Sie hat genau die Beziehung durchgemacht, die ich damals durchgemacht habe.
Ja.
Und dann habe ich ihr auch nur geschrieben, raus da, und zwar sofort. Das
Ja.
ist so gut, dass du dich getrennt hast, bleib dabei.
Ja.
Also ich habe ihr versucht, das irgendwie zu sagen, dass sie in dieser Situation zu
Ja.
bestärken und ihr zu sagen, dass sie damit vollkommen richtig liegt, dass sie nicht schuld daran ist, an dem, was passiert ist. Und ich hoffe, dass sie auch dabei bleibt, ne?
Aber ich glaube, das ist, du hast ja da echt das dicke Ende gezogen. Aber ich glaube, das ist schwer. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du die Nummer ja ein paar Mal blockiert hast, aber auch immer wieder zurückgegangen bist.
Richtig.
Warum? Weißt du warum? Weißt du heute noch warum? Kannst du das
Ja.
vielleicht nicht nachvollziehen, aber erklären?
Ich kann mich an das Gefühl erinnern. Heutzutage würde ich sagen, ja, ciao, ne?
Ja.
Würde ich auf jeden Fall sagen, renn, und zwar ganz weit weg.
Ja.
Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, wie das war, weil irgendwann wurde es normal, dass wir uns gegenseitig irgendwie blockiert haben und
Ja.
irgendwann, wenn man sich beruhigt hatte, man sich einfach wieder entblockiert hat. Die ersten Male war es schon krass, aber dann, ich habe irgendwann automatisch bei mir selber die Fehler gesucht. Und hab dann gedacht, ja, du hast ja auch überreagiert und du hast ihn ja dann auch beleidigt, was natürlich auch nicht toll war. Er hat dich zwar zuerst beleidigt, aber du bist ja nicht besser, weil du hast es auch gemacht. Also müsstest du dich dafür dann eigentlich auch
Ja.
entschuldigen. Und natürlich hast du die Person ja auch geliebt oder
Ja.
auf jeden Fall etwas empfunden für die Person. Und ja, dieses schlechte Gewissen, Liebe und ich würde auch sagen, ein bisschen Angst
Ja.
tatsächlich auch hat mich dann immer wieder dazu gebracht, dann zu entblockieren. Ja, vielleicht auch ein bisschen Gewohnheit, weil ich hatte ohne ihn von meinem Gefühl nach nichts. Also er war alles für mich.
Naja, du hast ja auch damals dann die Freunde so ein bisschen
Genau.
zurückgestoßen oder die hatten auch keine Lust mehr dann.
Genau.
Kann ich mir vorstellen, also kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Ich heute auch.
Ja. Hast du jemals, es klingt nicht so, als wäre es nötig. Weil es klingt, als wärst du da ganz gut rausgekommen aus der Nummer. Aber hast du jemals gedacht, so, boah, vielleicht müsstest du das mal aufarbeiten, so therapeutisch, oder vielleicht hast du das ja auch gemacht?
Tatsächlich ja, sehr oft.
Dran
Also
gedacht.
dran
Oder gemacht.
gedacht, gemacht nicht.
Okay.
Aber das hatte einen ganz bestimmten Grund. Und zwar war ich fest entschlossen, mich in eine Tagesklinik zu begeben.
Ja.
Und bin dann auch mit meiner Mutter zusammen dahin gefahren und habe mir das angeguckt. Und dann haben die mich da durch diese Klinik geführt und mir die ganzen Tagesbeschäftigungen aufgezeigt, was man da machen kann. Und ich wäre morgens hingefahren und abends wieder nach Hause. Also es war dann also kein stationärer
Okay.
Aufenthalt, sondern ich wäre dann jeden Morgen, jeden Abend hin und her gefahren. Was für mich sehr schwierig war, war einfach der Punkt, dass sie gesagt haben, mindestens ein Jahr. Und das war ja
Okay.
genau die Zeit, wo ich eine Ausbildung
Ja.
hätte anfangen müssen. Und dann stellte sich für mich natürlich die Frage, okay, gehe ich jetzt für mindestens ein Jahr in diese Tagesklinik, wo du ja auch keine Garantie hast, ob dir das was bringt und verlierst ein ganzes Jahr Minimum? Oder versuchst du das selber für dich zu klären und fängst eine Ausbildung an und versuchst zu leben?
Ja.
Und ich habe dann für mich damals die Entscheidung getroffen, dass ich es für mich erstmal versuche, weil ich die ganze Zeit dachte, wenn es nicht geht, dann kann ich mir immer noch Hilfe suchen. Es ist ja nicht so, als würde man das in Stein meißeln und dann, wenn man das einmal ablehnt, nie wieder Hilfe kriegen.
Ja, ist richtig.
Und deswegen dachte ich, komm, ich versuch's erstmal selber, habe dann auch eine Ausbildung angefangen und habe es tatsächlich auch geschafft. Es war schwer und es hat lange gedauert, ne?
Ja,
Wie
das
gesagt, bis
wollte ich
in die
gleich fragen.
Beziehung mit meinem Mann hinein auch noch.
Ah. Wie
Aber
lange seid ihr, also wann, mit wie vielen Jahren, wie alt warst du? Oder wie lange ist die Beziehung zu Ende gewesen mit dem ersten, bis du mit deinem Mann zusammen warst, um da diesen Zeitraum, wie lange das ungefähr gedauert hat?
also ich bin, wie gesagt, mit den, Daten nicht ganz
Grob.
klar, aber ich glaube, also ich bin mit meinem Mann zusammengekommen, da war ich gerade noch 18. Stimmt das? Ja. Da war ich gerade noch 18. Und ja,
Also
die Beziehung.
hat schon 2 Jahre gedauert, grob. Das so mit, du hast es ja mit reingenommen in die Beziehung mit deinem Mann.
Ja,
Hast du
genau.
gesagt?
Ich glaube, mit meinem, also mit dem, mit der Person, mit der ich die toxische Beziehung hatte, bin ich wahrscheinlich mit 15 ungefähr
Okay.
zusammengekommen, bis ich dann 16 war. Und in der Zwischenzeit hatte ich dann diese andere Beziehung nochmal, die aber ja auch nicht so lange ging, bis ich dann meinen Mann kennengelernt habe und wir zusammengekommen sind. Ja, also schon gute 2 Jahre, denke ich, mindestens. Ich glaube, es war eher mehr, aber.
Ja, es ging sicherlich noch mit in die Beziehung über Monate, vielleicht Jahre noch im Nachhinein. Aber es hat schon gedauert und du hast halt ohne die Tagesklinik oder ohne therapeutische Hilfe dich da rausziehen können.
Ja.
Das kann auch nicht jeder.
Mm-mm.
Und auch hier wieder zeigt wieder, was für eine starke Persönlichkeit in dir eigentlich die ganze Zeit so geschlummert hat, bis sie dann raus durfte.
Ja,
Die wurde
ja.
ja unterdrückt.
Total.
Ich muss sagen, es ist bemerkenswert. Ich glaube nicht, dass ich es in meiner Situation, wie ich war, mit Angststörungen und dem ganzen Kram, dass ich es jemals alleine daraus geschafft hätte. Für mich war es eine Situation mit meiner Frau, wo ich einfach auf einer Party ausgerastet bin, weil ich gedacht habe, so, da läuft irgendwas mit dem Typen. Und völlig komisch, weil ich mit dem befreundet war. Sie ist mit seiner Frau befreundet. Und das war einfach so eine Situation. Ich habe komplett rot gesehen und habe aber in der Sekunde, als ich da ausgerastet bin und wir uns dann gefetzt haben, wie verrückt, für mich wie verrückt. Wie verrückt heißt halt einfach nur, dass man sich manchmal was sagt. Per heute ist das anders. Und ich dann da auf der Terrasse gestanden habe bei denen und sie angeguckt habe und meine Schwiegermutter angeguckt und gesagt habe, ich brauche Hilfe. Und ich habe in dem Moment nicht erwartet, dass mir die jemand sucht, sondern das war ein Samstag, glaube ich. Und am Montag habe ich mir die gesucht. Und
Wow.
sehr schnell gefunden und sofort angefangen, mich zu therapieren oder therapieren zu lassen. Meine Therapeutin hat das letztes Mal gut auf den Punkt gebracht, weil ich ja auch gesagt habe, so, dass bei Freunden, bei der Paartherapie von Freunden, der Therapeut irgendwie oder die Therapeutin nicht viel machen konnte oder nicht viel gemacht hat. Da sagt sie so, ja, es ist nicht die Aufgabe des Therapeuten, das Problem zu lösen. Der gibt dir nur so ein bisschen eine Richtung oder sagt
Ja.
dir, was er davon hält oder was er denkt. Und so habe ich das ja auch immer gesagt und versuche das auch so mitzuteilen, dass ich habe in der Therapie gesessen, gesagt, was gerade passiert ist, was mein Problem ist. Und dann habe ich quasi schon selber nahezu die Idee gehabt, wo es vielleicht herkommen könnte. Und einfach nur darüber reden,
Gibt dir schon
war halt meine
Denkanstöße, ne?
Therapie.
Ja.
Und dann irgendwann hier in dieses komische Mikrofon zu reden, hat mich noch weiter therapiert und macht
Ja.
es weiterhin jedes Mal mit mir, wo ich über alles Mögliche spreche. Und wenn du das schaffst, alleine dich da rauszuziehen und sagst so, ich bin komplett fein damit. Und ist das etwas, wo ich nicht stark genug für war? Das hätte ich niemals geschafft, ohne mich dahin zu setzen, außer ich hätte mich alleine irgendwo hingesetzt, aber das hätte mir nichts gebracht. Ich musste mit jemandem Neutralen darüber sprechen und da ein bisschen meinen Ego-Trip fahren. Und ich habe permanent auf der Agenda gehabt, und es ist auch nicht gestrichen, für den Fall, dass es mal wieder schlechter werden sollte, dass für mich auch eine Tagesklinik absolut in Frage kommt.
Ja.
Absolut.
Würde ich genauso bestätigen, tatsächlich.
Du fährst ja da den Hardcore-Ego-Trip. Und ich glaube, dass du das auch brauchst. Du brauchst diese, wenn du so gerade in der Situation, in der toxischen Beziehung, so unterdrückt wirst, weil, wenn man sich das anhört, meine Beziehung zu meinem Vater und wie das so war, das ist ja auch schon quasi fast toxisch zwischen Vater und Sohn,
ja,
die Beziehung.
Ja.
Und wenn du dann diesen Hardcore-Ego-Trip fährst, wo du selber herauskommst und du bist eigentlich ein toller Mensch und du bist großartig, wie du bist, und es ist alles okay. Und wenn du weinst, dann weinst du, und wenn du lachst, dann lachst du. Dann wirst du so sehr in dir bestärkt, und ich denke, dass du das in der Sekunde brauchst, wenn du vorher diese Unterdrückung in deinem Fall, in deiner Beziehung, in meinem Fall, in meiner zweiten Ehe so erfahren hast, brauchst du das vielleicht.
Ich hatte tatsächlich nach der Beziehung auch eine lange Phase, wo ich einfach wütend war. Ich war so sehr rebellisch einfach und hatte das Gefühl, ich muss raus. Ne?
Ja.
Ich war so wütend und war auch sehr zickig. Und ja, auf diese Zeit, die mir geklaut wurde irgendwie. Also und darauf, was ich halt mit mir habe machen lassen, auf mich selber, auf die Welt, dass sowas existiert.
Ja.
Und diese ganze Gesamtsituation, es hat mich einfach so wütend gemacht, auch zu wissen, dass halt so viele andere Frauen ja auch betroffen sind, weil mir auch danach klar geworden ist, wie viele Menschen in so einer, auch Männer, in so einer Beziehung feststecken und sich nicht zu helfen wissen. Und dieses Gefühl, das werde ich halt niemals vergessen, diese Verzweiflung, nicht zu wissen, wie man da rauskommt und sein Leben vor sich halt gar nicht mehr sieht, weil man nicht weiß.
Ja.
Also man sieht keine Richtung. Und das fand ich total schlimm und ich war deswegen einfach so wütend. Aber es war halt auch eine Art von Prozess, dann einfach durch diese Wut auch ein bisschen zu mir zu finden und irgendwann festzustellen, ich kann das nicht beeinflussen. Ich kann nur die guten Sachen daraus für mich ziehen und festhalten und versuchen zu verarbeiten und in Zukunft einfach alles besser zu machen und versuchen anderen Leuten auch ein bisschen, ja, durch schwere Zeiten zu helfen, vielleicht, wenn ich es kann.
Ja, diese Verzweiflung, auch, ich glaube, dass diese Verzweiflung auch dieses Ding ist, was viele fühlen, wenn die in der Depression sind. Und diese Verzweiflung, nicht zu wissen, wie komme ich da raus? Du hast jeden Tag grau.
Ja.
Die Sonne scheint nie für dich, auch wenn die scheint.
Ja.
Und ich habe halt früher immer so von oben herab, muss ich schon sagen, gesagt, so, ja, du musst halt mal irgendwas machen, dass dir wieder besser geht. Nur wenn du irgendwann mal da stehst, auf den Rhein guckst und dir denkst so, wenn du da jetzt reinspringst, dann nimmt er dich und deine ganzen Sorgen.
Du bist einfach weg.
Der nimmt dich mit. Keiner hat mehr Probleme mit dir, weil du bist ja dann ein Problem für andere, auch wenn du es nicht bist. Du bist ein Problem für andere.
Du bist die Belastung, weil du halt so schwierig bist.
Du belastest keinen mehr und damit löst du das alles. Und als ich das gesehen habe und ein bisschen zu lange auf den Rhein geguckt habe und mir das vorgestellt habe, hat das eine ganz neue Angst in mir ausgelöst.
Ja.
Nämlich die Angst zu verstehen, warum das jemand macht und es als logisch zu empfinden. Und ich war so schnell von diesem Rhein weg.
Ja, ja.
Und habe das dann auch direkt in der Woche danach mit einer Therapeutin besprochen und so. Und die war auch, glaube ich, ein bisschen erschrocken, als ich das gesagt habe, weil ich das noch nie so geäußert habe. Aber ich habe das erste Mal, glaube ich, verstanden, wie jemand, der so schwer festhängt in der Depression, darüber nachdenkt, vielleicht mit seinem Auto vor einen Baum zu fahren und zu sagen, ey, ich weiß nicht weiter, das ist meine Lösung, weil er keinen Ausweg sieht. Ich glaube, ich habe das erste Mal verstanden, wie es für mich so schwierig war. Und das hat einiges aufgemacht für mich. Das war so wirklich so ein ganz anderes Verständnisthema. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand, der jetzt vielleicht nicht da so stark rausgekommen ist wie du oder so ein Glück hatte mit dem Ende der Beziehung und weiter da drin hängt und nicht ein Jahr, sondern über Jahre immer unterdrückt wird und immer von oben und du bist nichts wert und wenn du nicht so. Und auf einmal ist alles wieder super, du verstehst die Welt nicht. Das ist wie ein Hund, den du schlägst und am nächsten Tag wieder kraulst. Ja. Der wird nicht verstehen, was los ist.
Ja.
Dass derjenige dann irgendwann sagt so, sich seinem Schicksal ergibt und sagt, nee, das, ich kann nicht mehr, aber ich komme nicht raus, ich kann nicht mehr. Meine Lösung ist die. Ich glaube, das habe ich das erste Mal da zu dem Zeitpunkt verstanden. Und das ist, und diese Erkenntnis, dass jemand so weit kommt, war für mich niederschmetternd. Es war wirklich so ein Moment tiefster Traurigkeit, die sich in mir ausgebreitet hat, dass jemand so weit ist und sich das alles nimmt, was theoretisch noch möglich sein könnte, was er nicht sieht, was sie nicht sieht.
Das wollte ich gerade sagen, man sieht es einfach nicht. Ja. Ich hatte auch damals dann zum Ende hin oder ich sag mal im letzten Drittel auch so oft solche Situationen, wo ich dann mal wieder zu Hause alleine gesessen habe und mal wieder irgendwie versetzt wurde und ich mich einfach so alleine und so wertlos gefühlt habe. Da habe ich dann auch zwischendurch Situationen gehabt, wo ich natürlich darüber nachgedacht habe, würde eigentlich gar keinen Unterschied machen, wenn du nicht da wärst. Und dann wäre der Schmerz halt einfach weg.
Ja, wow, genau das ist das.
Es wäre so einfach. Es ist so einfach.
Ja. Ich habe da meiner Frau von erzählt, dass ich diesen Gedanken damals hatte. Aber ich habe mir erst später erzählt. Und die hat mich angeguckt und gesagt, weißt du eigentlich, wie unfair dieser Gedanke mir gegenüber ist?
Total.
Und das siehst du dann in der Sekunde nicht.
Natürlich.
Weil du bist auf einmal so in diesem, du löst alle Probleme.
Ja.
Und das ist so unfair gegenüber allen, die dann noch da sind und die damit umgehen müssen, dass du auf einmal weg bist.
Ja.
Boah, und das ist so, und das ist halt auch dieses Niederschmetternde nochmal, wenn du denkst, so jemand kann diesen Schritt gehen, muss diesen Schritt gehen, weil er nicht anders weiß.
Ja.
Das ist so unfassbar schwer zu begreifen.
Ja.
Und ich habe es ein bisschen mehr verstanden, aber richtig verstanden oder es kapiert, diesen potenziellen Sprung zu machen. Ich glaube, ich weiß nicht. Per heute würde ich sagen, nein. Aber ich war halt an dem Punkt, wo ich gedacht habe, wo ich wirklich erschrocken, wie aus dem Tagtraum wach geworden bin. So, der Blick war ein bisschen zu lange auf den Rhein. Das war ein bisschen zu lange. Ich weiß auch nicht, wie lange der war, ob das 4 Sekunden war oder ob ich dann eine halbe Stunde stand.
Ja.
Es war wirklich, ich war wie in so einem Tagtraum gefangen. Ich glaube, wenn er vorbeigegangen wäre, meine Uhr geklaut, wäre meine Uhr weg. Ohne dass ich es gemerkt hätte. Das ist verrückt.
Ich finde, es ist halt schon schockierend, wenn man anfängt, das zu verstehen.
Ja.
Ich habe witzigerweise mit meiner Schwester damals mal eine Diskussion geführt und ich kann mich daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich weiß nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber wir haben darüber gesprochen, über Menschen, die diesen Schritt gehen.
Ja.
Und ich weiß noch, dass ich zu ihr gesagt habe, boah, ich finde das mutig. Wo ich mir heute natürlich denke, wow.
Krass.
Heftige Ansichtssache irgendwie. Meine Schwester hat damals gesagt, ich finde es feige.
Auch krass.
Und ich habe damals, ich konnte das überhaupt nicht verstehen. Wir haben uns da beide angeguckt und waren total erschrocken über diese Wortwahl des anderen.
Ja, so auch komplett unterschiedlich. Ja,
komplett.
Weil Mut und Feige, das liegt weiter, kann sich auseinanderlegen.
Richtig. Aber meine Schwester war halt ganz normal gefestigt in ihrem Leben, war einfach ein normales Mädchen. Und ich war halt genau in dieser Phase gerade, wo es einfach, es war leer in mir, es war dunkel in mir, es war dunkel um mich herum. Und ich habe diesen Sinn einfach nicht erkannt und habe halt so oft darüber nachgedacht, was das bedeuten könnte und dachte dann immer, krass. Weil ich habe mir immer sofort gedacht, das geht gar nicht. Deine Familie, was ich meiner Schwester antun würde, meiner Mutter antun würde, um Gottes Willen. Weiter konnte ich dann auch nie denken. Dann war das Thema gegessen. Deswegen dachte ich immer, schlecht muss es jemandem gehen, dass der diesen Schritt.
Aber ich finde es super interessant, diese beiden Aussagen von euch Schwestern. Deine Aussage, du findest es mutig, heißt für mich, du hast es nur nicht gemacht, weil dir der Mut gefehlt hat, weil du es nicht geschafft hast. Ich will jetzt nicht hier in Details gehen, diesen Sprung in den Rhein zu wagen. hast du nicht geschafft, weil du nicht mutig genug warst. Und deine Schwester sieht das so, jemand, der das macht, ist feige, um sich seinen Problemen zu stellen und zu versuchen, ja, das zu lösen. Das sind so zwei krasse Gegensätze von dir, die zu dem Zeitpunkt die Dunkelheit in sich hatte.
Ja,
also
ja,
da kannst du, glaube ich, wirklich von einer Depression schon sprechen.
Ja.
Und deine Schwester, die gefestigt im Leben ist, wie du sagst, und das Leben eine Herausforderung ist und wahrscheinlich schön ist,
ja,
und
total,
es nicht nachvollziehen kann. Diese beiden so krassen Gegensätze, mhm, in zwei Personen, die sich so nah sind, das ist, Jesus, da kriege ich einen Gänsehaut.
Mhm.
Das ist so, auch als du gerade gesagt hast, du dachtest mutig, dachte ich so, ja, das ist eigentlich genau die richtige Aussage. Und als dann meine Schwester sagt, feige, sage ich, nein, warte, das ist die richtige Aussage.
Ja, ja.
Und eigentlich gibt es keine richtige Aussage,
natürlich,
weil jeder es für sich anders deutet. Aber das war jetzt gerade schwer.
Tiefgehend.
Ja, es war richtig tief. Und wenn man das mal so will, das sind, ehrlicherweise sind das jetzt nicht so im Detail auf deine vergangene Beziehung bezogen, sind das Gespräche, die bei uns am Küchentisch, die im Garten und die überall immer mal wieder stattfinden,
ja,
wenn wir alle zusammen
sitzen. Ja, tatsächlich.
Das ist so viel. Mhm. Das ist so viel. Und so viel Stoff für meinen Podcast jedes Mal.
Oh ja, das stimmt.
Das mache ich halt wirklich gerne. Und ich habe, glaube ich, jetzt schon fast jeden hier gehabt, außer deinem Mann und außer dem R.
Mhm. Stimmt.
Gibt sich vielleicht nochmal die Gelegenheit, aber dann muss ich erstmal kennenlernen.
Vielleicht.
Vielleicht. Ja, wieso, ist er da oder nein? Er ist doch da.
Ja, ich meine nur wegen der, ja, Möglichkeit.
Ach so, ja, das sehen wir ja. Ich würde ja am liebsten, man hat ja diese schwer romantische Vorstellung davon, dass wenn wir alle zusammen am Tisch sitzen, jeder hat ein Mikrofon, mhm, alles wird aufgenommen, wir sitzen
da. Das wäre cool.
Man denkt halt so, boah, das wäre so mega cool, das wäre so lustig und das wäre so interessant vielleicht. Und dann wird es deep und dann wird es schwer und dann wird es wieder leicht. Aber die Frage ist so,
es würde keiner irgendein Wort verstehen.
Ja, es wird keiner ein Wort verstehen. Und wenn das einer anhört, denkt er sich, was für ein wirres Durcheinander, was ist das für ein komischer Haufen? Wobei mir das schon immer relativ egal, was andere Menschen über mich gedacht haben.
Mhm.
Außer die Menschen, die mir nahe sind. Da will ich natürlich nicht, dass sie davon denken, so ein Arsch. Mhm. Natürlich will man das nicht. Aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich schon, dass wenn man das jetzt hören würde, oder wenn man jetzt hier hört, wenn du jetzt hörst, dass wir so einen echt guten Freundeskreis da haben, dass man vielleicht denkt, so, ja, ist wie bei mir. Ich habe auch so einen Freundeskreis. Und vielleicht sage ich denen das mal. Vielleicht mhm, hören die das zu wenig. Vielleicht hören die das auch zu viel. Ich glaube, bei uns ist es mittlerweile fast zu viel. Das ist schon so.
Ja, das stimmt.
Ich kriege manchmal die Tränen in die Augen, wenn da die Rührseligkeiten kommen. Und das ist gar nicht despektierlich gemeint, weil ich weiß, dass ihr euch das alle jetzt anhört.
Ja.
Müssen wir eigentlich mal die Banger-Gang mal grüßen.
Ja,
ne?
Stimmt. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Und das ist wirklich so viel wert, wenn du einfach weißt, wenn ich jetzt weiß oder ich merke, mir geht's gerade schlecht, ich kann irgendeinen in dieser Gruppe anschreiben und sagen, ey, ich muss gerade mal reden, hast du Zeit?
Ja.
Weiß ich, dass sofort jemand da wäre und
ja,
mit mir redet. Und das ist ein Wert, den man nicht in irgendwas aufwiegen kann. Das ist so pauschal, kannst du in Gold nicht aufwiegen, ganz egal.
Mhm.
Das ist so viel wert für mich und ich glaube für uns alle ist das so viel wert, dass man das vielleicht erst dann versteht, wenn es mal nicht mehr da sein sollte, was ich mir nicht vorstellen kann.
Mhm.
Aber es ist schon, da es für uns alle, glaube ich, jetzt relativ normal ist, dass wir so miteinander umgehen, ist es so, bei mir, und ich kann nur für mich sprechen, aber ich spreche einfach trotzdem für alle, dass jeder zwischendurch mal da sitzt und denkt so, hey, was für eine geile Truppe.
Ja. Doch, ich denke, das Gefühl haben wir alle zwischendurch.
Ja, und so ziemlich jeder hat sich jetzt hier bei mir mal so ein bisschen vielleicht was von der Seele gesprochen, was von der Seele sprechen können. Einfach mal sich von mir dahingehend unter Druck setzen lassen, sich hier hinzusetzen und einfach mal aufzunehmen. Und jeder, der angefangen hat, hier zu sitzen und zu sprechen, hatte so ein bisschen dieses, oh, ich bin ein bisschen nervös und weiß nicht. Und ich hoffe, dass es auch für dich so ein bisschen einfach wie so ein Gespräch war, wo so ein komisches Mikrofon vor dir ist und das wird einfach aufgenommen.
Doch, total.
Das war schon ein bisschen, es war schon ein bisschen Fragen, aber ich mag das einfach.
Mhm.
Ich mach das auch so gern. Und ich mach das gerne mit interessanten Menschen, du bist ein unfassbar interessanter Mensch. Und als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, habe ich ja gesagt, du hast so ein, dein Lächeln ist so ein bisschen Deborah Morgan-mäßig. Ja. Voll. Du wusstest gar nicht, wer das ist. Als ich dann irgendwann gehört habe, dass du diese Beziehung hinter dir hast, ich war richtig erschrocken, weil ich das niemals erwartet. Man kann eben nur vom Kopf gucken. Mm. Aber weil du so direkt so positiv warst und so offen, du bist ja so ein sehr offener, sehr herzlicher Mensch, dann würde man das nicht erwarten. Das ist eigentlich so ein Ding, was du eigentlich oft hast, auch bei Depressionserkrankten.
Ja.
Das hast du, die lustigsten Menschen sind manchmal toxisch, manchmal auch depressiv. Siehst du, Robin Williams, der einfach so unfassbar witziger Mensch war und aber mit seiner Depression nicht klargekommen ist. Mm. Aber sagte so, ich kann alle anderen zum Lachen bringen, aber mich nicht. Mm. Und ich habe halt gedacht, die Amelie, wirklich? Die ist doch so offen und herzlich und eigentlich auch tough. Mm. Und jetzt wird das aber alles so ein bisschen klarer und es wird alles so, ja, wenn du halt, und das hat mit dem Alter nichts zu tun, ich war über 30, das kann euch allen nur raten, achtet auf euch.
Ja, definitiv.
Und es kann passieren. Und ich habe mich verloren in mir selber, weil ich nicht wusste nicht, ich bin so verloren gewesen durch Aussagen. Erstmal mit Schmeicheleien und nachher mit ganz komischen Aussagen, die mich so verunsichert haben, die mein Selbstbewusstsein, was zu dem Zeitpunkt nicht vorhanden war, noch weiter zerstört haben, dass ich das erstmal wieder aufbauen musste. Und so jetzt, wo wir gerade so ein bisschen drüber gesprochen haben, wird mir zum einen klar, dass es bei dir damals so war, dass man dich halt extrem unterdrückt hat, dass man dein Selbstbewusstsein damals auch in Scherben getreten hat.
Absolut, ja.
Und ich kann dir aber sagen, aus tiefstem Herzen, man merkt davon heute nichts. Wirklich. Wirklich. Wow. Du bist echt wie alle Girls. Ich will da jetzt bei uns in einem Trupp, ich will da niemanden jetzt irgendwie anders darstellen oder so, aber ich finde, du bist ein unfassbar starker Mensch.
Vielen Dank.
Und aus dem Inneren bist du auch ein wunderschöner Mensch und wir sind alles wunderschöne Menschen im Inneren. Aber wenn man einmal so einen tiefen Blick, und du hast wirklich einen tiefen Blick in dein Innerstes gegeben, das ist dir vielleicht gar nicht so bewusst, weil das für dich die Vergangenheit, deine Vergangenheit und das Ganze für dich was Natürliches war, mehr oder weniger, auch wenn es nicht hätte sein dürfen. Aber für dich ist es ein natürlicher Werdegang. Aber vielleicht, und das kann man nie wissen, wird das irgendwann hier einer hören und wird sagen, ey, warte mal, das, was sie gerade erzählt hat, das erinnert mich an das, was ich gerade habe. Mhm. Und vielleicht hilft das ja schon jemandem. Und mehr kann man daraus eigentlich nicht, mehr als du gemacht hast daraus, kann man nicht machen. Du bist da stark rausgegangen, stärker als manch anderes wahrscheinlich könnte und redest offen darüber und ich finde, das ist sowas, was auch mal offen gesagt werden muss. Es muss einfach mal auch ausgesprochen werden, es gibt das. Es gibt das bei Männern, es gibt das bei Frauen, es gibt das unter Freunden, es gibt das unter Freundinnen.
Ja.
Und man muss sich nichts gefallen lassen, weil eine echte Freundschaft und eine echte Partnerschaft akzeptiert auch ein Stopp, das ist mir zu viel, das will ich nicht.
Das war für mich auch ganz elementar, das zu verstehen, dass man in einer Beziehung und in einer Freundschaft sich blind fallen lassen kann, weil man einfach akzeptiert wird, auch wenn man mal einen schlechten Tag hatte, auch wenn man mal zickig ist, auch mit seinen Ecken und ach so zackigen Kanten, man wird einfach blind akzeptiert und geliebt und man muss sich wirklich nichts gefallen lassen. Und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ich finde aber wichtig, dass man daraus lernt, sich nicht darauf ausruht und nie aufhört, an sich zu arbeiten, weil man nie aufhört, aus Sachen zu lernen.
Das stimmt. Mein Opa hat immer gesagt, du wirst alt wie ein Haus, doch du lernst nie aus.
Ja.
Irgendwo ist da was dran.
Auf jeden Fall.
Wenn du, ich gucke jetzt mit meiner Frau viel Reality-TV.
Oh je.
I fucking love it. hätte ich nicht gedacht. Ich habe halt gedacht, boah, diese Bratpfannen, ey, aber ohne Spaß, das ist wirklich unterhaltsam. Guckst du das auch?
Auf gar keinen Fall.
Okay, dann erübrigt sich die Frage nahezu. Weil wenn du jetzt im Fernsehen was sehen würdest, dachte ich, wenn du im Fernsehen jetzt sehen würdest, dass da so ein Typ ist, der richtig krass mit seiner Frau redet oder umgekehrt oder gleichgeschlechtliche Partner, ist ja egal. Ob du dann so, ob den dir irgendwas hochkochen würde, wenn du das siehst.
Ich kann es mir gar nicht angucken, ehrlich gesagt. Ja. Ich muss wegschalten. Das ist genauso wie wenn ich, ich gucke ja auch ganz gerne mal so gruselige Filme oder Krimis oder halt so düsteres Zeug.
Gruselige, düstere Filme passt zu deiner Playlist.
Ja, das stimmt. Ja, ich bin sehr düster, tatsächlich. Wo ich immer schwer schlucken muss, ist Gewalt gegen Frauen oder Unterdrückung oder
das kann ich auch nicht. Das, auch wenn es ein Film ist, ich kann das auch nicht gut ertragen. Mhm. Gewalt gegen wie sagt man das? Nicht nur gegen Frauen, auch gegen Kinder. Und ganz schlimm, ganz schlimm gegen Hunde. Flipp ich aus. Wenn ich einen Filmemacher anrufe und sage, ob das noch alle
kann
auf der Reihe hat.
Kann ich verstehen, ja.
Sind alle auf der Reihe, das kann ich nicht verkaspern.
Ja.
Aber das ist was, das kann ich auch nicht. Gewalt gegen so, gegen Schutzbefohlene oder gegen jemand, der offensichtlich dir nicht gewachsen ist.
Ja,
so.
Genau.
Das ist so Übergriffiges, das mag ich nicht.
Richtig, das kann ich mir auch nicht gut angucken.
Als wir jetzt essen waren, da wart ihr ja leider nicht dabei, war auch so in dem Etablissement, wo wir gegessen haben, in dem Restaurant, wo wir gegessen haben am Samstag, war halt ein Typ. Und das ist so die Kategorie, die nenne ich liebevoll Fußball- oder Soccer-Dads, Fußball-Dads.
Ah ja, okay.
Das sind so diese, für mich ist das so ein Klischee-Menschen. Und der hat halt einfach reingepasst. Ein Bier nach dem anderen reingedübelt und nachher an die Kellnerin so in den Arm und so, ja, Schätzchen, ohne dich wäre das gar nicht so schöne Arbeit. Abend gewesen, so schön, so an die Oberarme gefasst, so richtig cringe.
Ne? Wow.
Ich habe nur kurz geguckt, der hat sie dann losgelassen. Ich hätte dann wahrscheinlich, weil vermutlich hätte ich dann irgendwann mal was gesagt, weil sie fand das so wenig angenehm. Aber als sie losgelassen hat, ist sie auch sofort von da gegangen und dachte, komm, Situation ist entschärft. Machen wir jetzt hier mal nicht die Welle, weil es sieht eigentlich okay aus. Und nachher ist sie auch nicht mehr hingegangen, sondern der Kollege.
Ja, ja.
Und das muss ich sagen, das ist halt auch so ein komisches Verhalten.
Mhm.
Und warum das jetzt Fußball-Dads für mich sind, weiß ich auch nicht so genau. Ja, weil ich glaube, weil er ein Trikot anhatte oder sowas. Irgendwie, das ist so eine Schlagmenschen. Das sind so Fußball-Dads, es sind so, ja, so komische Leute, die irgendwie so ein Klischee erfüllen. Ich erfülle ja auch das Klischee des Gamers. Also ich passe ja auch irgendwo ein Klischee rein. Vielleicht nicht. Nee, und das ist so, wo ich mir denke, an der Stelle habe ich kurz gedacht, so jetzt brauchen wir mal Zivilcourage und müssen da jetzt mal eingreifen. Aber war die Situation schon vorbei.
Ja.
Und das war auch okay. Weil du weißt nachher nicht, was du in dem Laden aufmachst, dann sagt die Kellnerin, nee, das ist ganz normal. Und man weiß es nicht. Aber es ist halt genau dieses wieder, so jemand, der offensichtlich sich über jemanden stellt und das ausnutzt. Das finde ich halt, das ist halt nicht fair. Und ich bin so ein Fairness-Typ eigentlich.
Ich finde es aber sehr gut von dir, dass dir das aufgefallen ist, erstmal. Weil es gibt ja auch viele Leute, denen fällt das halt gar nicht erst auf, ne? Die gucken dann hin und denken, ja, ist ganz normal.
Ja.
Und dann fällt überhaupt nicht auf, dass es für die Frau vielleicht in dem Moment unangenehm war. Deswegen an der Stelle finde ich es erstmal gut, dass es dir überhaupt aufgefallen ist. Und an zweiter Stelle finde ich es noch viel besser, dass du wirklich überlegt hast, einzuschreiten und was zu unternehmen. Auch wenn die Situation dann schon vorbei war. Es ist ja meistens so, dass diese Situationen sehr kurzlebig sind. Aber ich finde, das gibt es halt viel zu wenig. Ja. Diese Zivilcourage. Und das hatte ich damals auch einmal in der Beziehung, dass er mir gegenüber öffentlich sehr laut geworden ist und ich dann irgendwann geweint habe ohne Ende.
Ja.
Und es war schon sehr offensichtlich, dass er mich dann da eingeschüchtert hat und eine schwierige Situation. Und uns hat dann tatsächlich jemand angesprochen und mich gefragt, ob alles okay ist.
Okay.
Problem war, natürlich sage ich nicht vor meinem Freund, der mich klein hält,
ja,
dass irgendwas nicht stimmt. Und das fand ich sehr schwierig, weil ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der Mann mir hilft.
Oh ja.
Schwierig.
Ja, weil du bist ja nachher in der Situation, soweit muss man dann ja denken, du bist ja nachher wieder mit deinem Freund alleine vielleicht.
Richtig.
Und dann, was hast du da gemacht? Wie hast du mich da dargestellt?
Genau.
Oder was erzählst du da? Kennst du den Typen? Woher kennst du den? Was
hat
läuft da?
Hat er mich auch direkt gefragt, ja, tatsächlich. Ja, siehste? Klar.
Boah.
Ich frage mich bis heute, was der Mann hätte anders machen können. Aber
der helfen wollte.
Genau.
Ja.
Aber ich finde das halt an der Stelle total schwierig. Und deswegen kann ich verstehen, dass du auch nicht wusstest, okay, sage ich da jetzt noch was? Auch wenn die Situation schon vorbei ist, sollte man was sagen? Sollte man den Stress vielleicht vermeiden, weil die Kellnerin das vielleicht selber gar nicht so schlimm empfand? Und sehr schwierig.
Die Frage ist, was wäre die clevere Lösung gewesen? Weil du ja weißt, wie das hätte weitergehen können, wenn der Typ sich mehr eingemischt hätte. Zum einen wäre es vielleicht zur Eskalation zwischen den beiden Typen gekommen. Und nachher wärst du sowieso die Dumme gewesen.
Richtig.
Und das ist halt so diese, das ist halt so diese Frage. Das ist ein Grad, auf dem man sich bewegt, den du als unbeteiligter Dritter natürlich nicht weißt, weil du siehst einfach nur, ey, der Typ schreit seine Freundin da an, die ist schon am Heulen und du willst ihn einfach nur mal zur Besinnung bringen, ey, beruhig dich mal. Ja. Lass doch mal das Mädchen in Ruhe, die ist doch schon am Weinen, lass die doch mal, was ist denn da los? Komm doch mal runter. Das ist alles, was du eigentlich machen willst. Was am Ende daraus resultiert, was die vielleicht nachher zu Hause erlebt. Und das kann ja auch richtig, richtig, richtig böse sein.
Ja.
Und dass du das dann vielleicht nachher verursacht hast, ohne es zu wissen, ohne es planen oder wollen sowieso nicht, ist halt auch so ein schmaler Grat, auf dem du dich dann bewegst, gerade in diesem Bereich Zivilcourage, was das angeht. Sehr schwierig.
Ja,
total. Sehr schwierig. Weil jetzt gehe ich bei dieser Kellnerin und dem Typen, ich gehe dazwischen. Nicht so aktiv, sondern schreie vom Tisch einfach, ey, lass doch mal die Frau in Ruhe, guck doch mal, das ist ja unangenehm. Laut, wie ich da manchmal bin.
Ja.
Und dann kommt aber der Geschäftsführer und sagt, ey, das ist einer unserer besten Gäste. Vergraul den mal nicht. Und schon, bist du der doof, obwohl der die vielleicht gewollt, vielleicht ungewollt, das weiß ich ja auch nicht, angegrabbelt hat. Aber ihr Gesicht hat schon eigentlich Bände gesprochen. Das war wirklich so ein wenn dich jemand anfasst und du willst das nicht. Das ist so, du kennst dieses Gefühl, garantiert.
Ja.
Du kennst das, wenn du im Fitnessstudio angesprochen wirst von irgendwelchen Dudes, die dir sagen, hey, ich habe heute Morgen schon geweint. So, hä?
Ja, stimmt.
Ist ja schön, dass du Gefühle zeigen kannst, das ist auch gut für dich. Aber in welcher Situation ist das jetzt für mich eine Information, mit der ich was anfangen kann?
Ja, und ich bin zum Trainieren hier.
Ja.
Ich weiß nicht,
Das ist auch so eine Sache. Inwiefern kann jemand auf dich zukommen und jetzt nicht auf dich persönlich. Jungs, Mädchens, macht es einfach nicht. Auf dich zukommen und sagen, im Fitnessstudio und sagen so, und dir ein Kompliment machen, ohne dass du es als cringe empfindest oder als unpassend, unangenehm. Klar, wenn er jetzt sagt, geile Leggings, sieht super aus und so, und dann ein bisschen mehr ins Detail geht, worauf er eigentlich hinaus will. Oder wenn er kommt, sagt, krasse Schulterpartie, richtig gut trainiert oder so. Je nachdem, gibt es da so irgendwas, wo du sagst, das ist eigentlich ein Kompliment, was man dann gerne hört, oder wird man einfach lieber komplett in Ruhe gelassen?
Ich hatte witzigerweise jetzt diese Woche genau diese Situation, und zwar am selben Tag einmal hier mit dem Höhenflug und einmal mit einer unbekannten Person, und zwar, ich glaube, etwas jünger als ich, ein Mädchen, in der Umkleidekabine.
Der Höhenflug war bei euch in der Umkleide?
Nee, der war außerhalb der Umkleidekabine.
Basti?
Nur das Mädchen. Nee, weil ich stand noch zu Hause vorm Spiegel und dachte, ja, die Schuhe passen jetzt nicht so gut zum Outfit, aber bist halt im Fitnessstudio, wen interessiert's? Ne?
Ja.
Die dann angezogen.
Hörst Death Metal.
Ja, genau. Und dann habe ich ihn da getroffen und dann haben wir kurz ein bisschen gesmalltalkt und er sagte dann, ja Mensch, cooles Outfit, passt voll gut mit den Farben. Und ich so, ja, danke. Witzig. Ich habe eben noch gedacht, hier so und so. Und der so, nee, ich finde, das matcht voll. Richtig cool, ne?
Ja, cool.
Und das war es dann aber auch wieder. Das fand ich richtig lieb. Und ich habe mich total darüber gefreut. Vor allem, weil ich halt kurz vorher noch diese Zweifel hatte.
Ja, krass.
Und nicht, dass ich mich jetzt vorher unwohl gefühlt hätte, weil es mir doch vollkommen egal, was die anderen Leute da denken. Aber ich fand es trotzdem halt total aufmerksam und echt lieb einfach, dass man sowas auch ausspricht. Und ich finde, wenn man das halt ganz normal sagt, dann hat das auch nichts Cringes irgendwie.
Unabhängig davon, dass er jetzt ein Freund ist, oder? Wenn jetzt jemand völlig Fremdes zu dir kommt, würde sagen, ey, krasses Outfit, das matcht total gut alles miteinander. Und dir dann einen schönen Tag wünscht und geht.
Fände ich cool.
Das ist, glaube ich, okay.
Ja, also.
Aber wenn er dann so bleibt und so, hör mal, cooles Outfit, komm mal Kaffee trinken. Nee, das ist schon wieder ein Schritt zu viel, oder?
Ja, genau. Ja, ich finde, man muss halt das ist halt ein schmaler Grat. Ich finde das halt auch schwierig dann zwischen Mann und Frau.
Voll.
Ich hatte nämlich dann genau dieselbe Situation halt mit diesem besagten Mädchen in der Umkleidekabine. Ich war nur kurz auf der Toilette, habe mir die Nase geputzt wegen der Pollenallergie. Und,
ja, unangenehm, ich kenne das.
Ja, genau. Und war dann ein bisschen genervt. Und dann hat sie mich auf einmal einfach angeblubbert und sagte, boah, ich finde dein Outfit so cool. Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesehen, da hast du das schon mal an. Und ich fand das da auch schon so schön. Ich fand es aber irgendwie merkwürdig, dir das zu sagen. Deswegen habe ich dich nicht angesprochen. Wir kennen uns halt nicht, nur so vom Sehen. Und dann meinte sie, aber das sieht richtig schön aus. Und habe ich sie angeguckt. Und dann habe ich halt gesagt, boah, danke. Dann habe ich halt gesagt, ich finde es so lieb von dir, dass du das sagst. Ne? Und dann meinte sie auch, ja, ich fand das beim letzten Mal schon total schön. Und ich finde auch die Sportklamotten von dieser Marke sitzen total gut. Ja. Und ich habe auch mal überlegt, bla bla bla.
Ja.
So ging das Gespräch dann ein bisschen eher ins Detail, ne? Was unter Frauen dann halt, klar, ist dann Selbstläufer. Aber dann habe ich auch gesagt, ja, hier, dann viel Spaß dir noch. Und sie auch, ja, dir auch, mach's gut. Und dann sind wir getrennte Wege gegangen, das war's. Wir haben uns seitdem auch nicht nochmal gesehen. Aber ich habe so davon gezerrt, das war so schön, einfach mal nur mal zu hören hier irgendwie, dein Outfit sieht cool aus, matcht voll, viel Spaß noch beim Training. Also wenn man das so
krass
ganz normal sagt, finde ich das cool.
Ich weiß nicht, ob du meine Folge von Donnerstag schon gehört hast, also meine von gestern.
Stress? Nur angefangen, ich habe es nicht ganz geschafft.
Dann hast du vielleicht den Anfang gehört, wo der Chris, der Freund von mir, hingegangen ist und auf einer Kommunion ein Kompliment an jemanden gemacht hat, dass er gut angezogen aussieht, dass er toll aussieht in seinem Outfit.
Ja.
Und das quasi wie als Feldstudie benutzt hat, weil ich das hier öfter mal gesagt habe, ey, sag doch mal jemandem, dass er gut aussieht. Ja. Und dann hast du das genau gerade so als Erlebnis gehabt, wenn das jemand zu dir sagt. Und zwar nicht jemand, der dich kennt, sondern jemand völlig Fremdes kommt zu dir und sagt, das sieht toll aus. Das macht doch was mit einem. Das total. Macht doch was für den ganzen Tag.
Ja, total.
Ja.
Es kommt halt auf die Art und Weise an. Man muss natürlich aufpassen, dass man, wenn man das einem anderen Geschlecht sagt, dass es nicht irgendwie aufdringlich erscheint. Ja. Was ich aber eigentlich auch nicht schwierig finde. Weil wenn man einfach nur sagt, hier, dein Outfit ist richtig cool, die Farben stehen dir voll. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag, mach's gut.
Ja.
Sehe ich daran jetzt nichts Aufdringliches. Ne? Ja. Wenn du natürlich danach noch versuchst, hier Smalltalk zu halten und immer weiter, ist schwierig.
Da kommt aber ja das nächste Klischeegruppe rein, diese Gym-Dudes.
Ja, genau.
Wenn du deinem Gym-Dude sagst, so, krasse Arme, ja, willst du mal anfassen? So, nee, sorry, ich finde nur deine Arme krass, das alles. Ja. Ist aber auch ein Unterschied wieder zu der Geschlechterrolle. Wenn ich zu einem Mann sage, ey, tolle Beine, wenn er gerade von der Beinpresse kommt, hat das einen ganz anderen Vibe, als wenn ich zu einer Frau sage, ey, tolle Beine.
Ja, total.
Das ist halt so. Und ich kann es genau gleich meinen und trotzdem ist es anders.
Ja, total.
Und ich fände es sogar, wenn ich es machen würde, fände ich es auch hart übergriffig. Irgendwie, aus irgendeinem Grund. Auch wenn ich weiß, wie ich es meine. Und vielleicht ist es auch manchmal so, dass ich sage, boah, ist die richtig gut trainiert. Die hat für eine Frau unfassbar gut definierte Schultern. Die sieht ja mega aus. Und dann denke ich mir, ey, so ein Kompliment zu machen ist doch toll, aber dann denke ich mir so auch auf der anderen Seite, ja, aber wenn die das in den falschen Hals kriegt und falsch aufnimmt, dann bist du nachher hier der Typ, der irgendwie welche Leute anlabert. Und das will ich dann auch nicht sein. Ich will auch nicht, dass sie das Gefühl hat oder dass irgendjemand das Gefühl hat, dass ich da jemanden anquatschen will, obwohl ich nur ein Kompliment machen will zu trainierten Schulter vielleicht.
Ja, ja.
Und da ist es dann schwierig. Diese Komplimente zwischen den Geschlechtern ist schwierig, weil wenn du es als Mann machst, ist mein Empfinden. Wenn du es als Mann bei einer Frau machst, ist es so, ey, der will was von mir, ganz Abstand oder so. Außer die findet dich natürlich gut. Aber andersrum machst du das als Frau zu einem Kerl und dann kommen die Gym-Dudes wieder ins Spiel, die dann sagen, die hat Bock auf mich. Mm. Die will mich. Das ist eindeutig, sonst wird die mich nicht. Das ist, ja. Die ist verliebt. So Typen gibt es. Mm. Und darum ist das mit den Komplimenten noch ein schmaler Grat. Aber es ist, freut mich extrem, dass du dieses Kompliment bekommen hast. Mm. Von der fremden Person. Und das ist so, was es so mit einem macht. Das ist so wie, weiß ich nicht, ich war heute beim Friseur und Jenny und Annika, beide gesagt, ich rieche wieder gut. So.
Ach ja, schön.
Und das ist ja was, das freut mich ja jedes Mal. Es ist ja so, wenn ich ein Ziel am Tag erreiche, dann das. Dass ich gut rieche.
Aber du riechst immer gut,
wenn Danke ich
das
so dir.
Sagen. Ja.
Das, wie gesagt, ich will ein Ziel am Tag erreichen.
Hast du schon mal erreicht, auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Erreiche ich tatsächlich häufig. Und das ist das Witzige. Da ich viel über Parfums geguckt habe und mich informiert habe und hörst halt überall, oder ich sehe das in den YouTube-Videos, damit wirst du viele Komplimente kriegen. Mm. Und Jeremy Fragrance sagt das oder Curly oder wer auch immer. Kompliment-Getter und bla bla bla. Ich mache das, ich gehe irgendwo hin. Von Freunden bekomme ich oft dieses Kompliment. Mm. Meine Frau nimmt das Parfüm, sitzt mit Jenny im Eiscafé bei der Pediküre vorher oder nachher. Kommt der Kellner und sagt, was ist das für ein Parfüm? Es riecht ja grandios. Und ich denke so, Huch. Warum erlebst du das denn?
Oh nein.
Und nicht ich.
Oh, das gibt's ja nicht.
Ja.
Witzig, ja gut.
Ich hätte jetzt tatsächlich noch meine drei Fragen, die ich immer am Ende stelle, wenn jemand Gast ist. Manchmal habe ich es nicht gemacht und ich habe heute überlegt, diese Fragen zu stellen, weil das Thema doch ein schweres ist. Aber wir sind gerade sehr leicht aus der Folge so rausgeglitten, finde ich. Da finde ich, dann kann man das noch machen.
Ja, das stimmt.
Frage Nummer 1. Wenn Geld keine Rolle spielt, was würdest du dir kaufen für dich? Was würdest du für dich kaufen, wenn Geld keine Rolle spielt? Hast du irgendwelche Wünsche, die wirklich so erfüllt werden könnten?
Das ist so eine schwierige Frage.
Komisch, ne?
Und jedes Mal, wenn du sie stellst, denke ich selber darüber nach und ich muss leider sagen, ich habe keine befriedigende Antwort für dich. Ich habe jedes Mal die Vorstellung von einer mini kleinen Insel, wo, also von
Die hat Jenny eigenen. Doch schon.
Ja, genau.
Die hat Jenny doch schon.
Ja, und das fand ich auch richtig cool, wo man dann halt zwischendurch mal alleine hinfliegen kann, wenn man seine Ruhe braucht, aber auch mal mit seinen Liebsten hinfliegen kann, wenn man mit seinen Liebsten da sein möchte. Die Idee fand ich ganz toll. Und seitdem, ja, habe ich leider keine eigene. Und
seitdem sparst du auf einer Insel.
Ja.
Wenn du die absolut freie Wahl hättest, lebend, kann aber auch schon verstorben sein, spielt keine Rolle, mit wem würdest du eine Gym-Session machen? Wem würdest du im Fitnessstudio trainieren?
Boah. Mit Pamela, glaube ich.
Pamela Reif?
Ja.
Ach was?
Ja.
Für mich gäbe es nur zwei Antworten. Aber du hast auch Pamela Reif. Für mich wäre es entweder der noch lebende Arnold Schwarzenegger, weil Ikone, oder der verstorbene, leider verstorbene Greg Plitt.
Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch nur absichtlich im Frauenbereich gesucht, weil ich glaube, mit Männern trainieren habe ich jetzt so noch nie gemacht, aber kann ich mir irgendwie auch nicht so gut vorstellen.
Aber ich denke mir, dass du Wenn du trainierst, boah, jetzt gehen wir schon wieder rein. Wenn du trainierst, trainierst du doch sicher, du trainierst doch schwer, oder nicht? Mit schon Deadlifts und Squats und so. Schon so vermeintliche Männerübungen, also Grundübungen. Ja, dann kannst du auch mit einem Mann trainieren.
Ja, aber
warum dann nicht mit einem achtfachen Olympiasieger? Aber hey, Pamela Reif ist doch geil. Ist doch mega.
Ja, die ist halt cool. Die ist halt auch so, die versprüht immer so eine gute Laune und die
das ist wichtig.
So viel am Lachen. Und ich finde die einfach absolut sympathisch. Und ich glaube, mit ihr würde das halt richtig viel Spaß machen und
Mega
du würdest
gut.
danach auch komplett tot aus diesem Gym rauslaufen oder auch, wie auch immer, rausstolpern, wahrscheinlich eher. Aber wahrscheinlich einfach mit einem ganz breiten Lächeln im Gesicht. Deswegen entscheide ich mich für sie.
Sehr gut. Ja. Was ist dein Traumurlaubsziel?
Mein Traumurlaubsziel. Ja, ich denke, da gibt es sehr, sehr viele, in sehr vielen warmen Ebenen. Aber wenn ich mich ganz spontan entscheiden müsste, glaube ich, würde ich mich für die Ostsee mit meinem Ehemann entscheiden.
Ah, wow. So relativ easy eigentlich. Ostsee ist ja schnell zu erreichen.
Ich sag dir aber auch
geil.
Genau, wieso.
Mega, ja, gerne.
Wir hatten schon super viele tolle Urlaube zusammen. Aber dieser Urlaub, glaube ich, wird für immer der schönste für mich bleiben. Und es hat komplett geregnet, den ganzen Urlaub lang. Es hat geregnet ohne Ende. Und es war auch kalt. Wir waren nur warm angezogen. Wir konnten eigentlich kaum irgendwas machen. Aber wir haben so viel zusammen gelacht und wir sind zusammen durch den Regen gerannt und haben da zum ersten Mal über unsere Hochzeit gesprochen, die ja vielleicht wow. irgendwann mal stattfinden könnte. Und ja, deswegen würde ich mich wahrscheinlich für die Ostsee mit meinem Ehemann entscheiden. Ja.
Wow, das sehe ich echt, das sehe ich echt in so einem Hollywood-Film.
Das ja, ist so, schon kitschig, ist, ne?
Ja, voll, aber so schön. Und auch wenn du sagst, es hat geregnet und so, trotzdem war das so herzerwärmend, weil es diese Erinnerung ist. Also es ist gar nicht so ein Traumurlaubsziel, sondern du würdest gerne in dieses Gefühl und in die Situation wieder zurück. Genau. Wow, wie schön. Mega. Da kann ich mit Kalifornien jetzt leider nichts anfangen. Okay. Brauche ich gar nicht zu erwähnen. Weiß mal eh. Danke dir. Danke, sehr dass du gern. Das gemacht hast. Sehr, das hat sehr mir, gerne. Kann man das sagen, dass mir das Spaß gemacht hat? Ja, es hat mir Spaß gemacht. Mir macht das einfach Spaß. Und vielen Dank, dass du so offen und frei über ein so schweres und auch dich selbst betreffendes Thema gesprochen hast. Das ist nicht normal. Aber starke Frau, wie du bist.
Vielen Dank.
Hast du das hervorragend gemacht, würde ich sagen.
Also mir hat es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich.
Und es tut auch immer wieder gut, über sowas zu sprechen.
Das ist eine Grundregel, würde ich sagen, für alle Probleme. Sprecht über eure Probleme.
Ja.
Mit Freunden, mit Familie, mit jemandem, den ihr vertraut.
Das hilft immer.
Ja. Und zur Not, wenn ihr keinen habt, sprecht mit mir.
Genau. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Es stand tatsächlich, seit du das erwähnt hast, lange auf meiner Liste. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich dich gefragt habe. Aber nur, weil ich persönlich fragen wollte. Und dann habe ich gedacht, so, ja, komm, das dauert noch ein bisschen. Jetzt einfach rein.
Ich habe mich sehr gefreut.
Das freut mich. Alles voller Freude gerade. Vielen, vielen Dank. Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und was ich gesagt habe, stimmt. Ihr seid alles wunderschöne Menschen.
Macht's gut.
Ciao, ciao. Meine Maus ist ausgefallen. Jesus Christ.